Mein lieber Juri, hier schreibt dir dein Herrchen Olli und schickt dir ganz liebe Grüße aus dem verregneten Köln. Mein Kollege und Geschäftspartner Jan Böhmermann meinte, dass es momentan einfach besser wäre, wenn ich jetzt erstmal zu ihm ziehen würde, solange wir zweimal die Woche zusammen diesen Podcast moderieren. Schade nur, dass Jan keine Hunde mag und ich dich zu Hause lassen musste. Aber ich verspreche dir, Juri, bald sind wir wieder zusammen und dann haben wir eine richtig gute Zeit und dann wird's...
Olli, was machst du denn da schon wieder am Rechner, ey?
Nichts, Jan. Ich check hier gerade nur ein paar Mails.
Nee, Quatsch, Mail checken. Komm doch oben ins Studio. Wir müssen die Sendung aufnehmen, Olli. Echt?
Ja, wir haben noch gestern erst aufgenommen.
Ja, Spotify hat angerufen. Wir können jetzt jeden Tag Sendung machen. Jeden Tag.
Jeden Tag jetzt?
Müssen wir.
Jan, ich will irgendwann auch nochmal wieder Texte schreiben für eine Platte oder so.
Och, Olli, das hört doch eh keiner, echt. Los, komm hoch ins Studio. Wir müssen aufnehmen. Jeden Tag jetzt.
Ja, ich komm ja schon. Juri...
Baby, Maxi an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, Maxi an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Baby, Maxi an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, Maxi an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für einen Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby.
Hey
Baby. Hey Baby.
Es ist schon wieder Februar, es ist der 2. Februar. Hier ist Spotify in Österreich, in der Schweiz, in Indonesien, in den Philippinen, in Deutschland, in Frankreich, in England. Wir sind Spotify auf der ganzen Welt und wir sind fest und flauschig. Euer viraler
Sender.
Wir sind viral.
Genau, heute gehen wir viral. Heute gehen wir wirklich viral. Herzlich willkommen zu West und Flauschig. Ey, ich glaube, das war einfach zu viel.
West und Flauschig?
West und Flauschig ist auch witzig für die Wessis. Die Sendung für den Wessi. Ja. West und Flauschig.
Ja, aber schließen wir da nicht Südosteuropa, also mit Österreich und alle anderen und die Ostdeutschen aus? Nee,
fest und flauschig. Das hast du schon ganz gut selber gemacht in den letzten Jahren mit deinen Beiträgen in deiner Sendung, dass du dich alle ausgeschlossen hast. Ja, man hört es an meiner Stimme. Ich bin jetzt gerade erkältet, Jan. Und das kann nicht sein. Nein. Letzte Woche, das Jahr ging so gut los. Weißt du, wir haben so tolle Vorgespräche geführt. Da war so viel Energie in uns beiden drin.
Wir haben tolle Vorgespräche geführt?
Na, also gefühlt. Also gefühlt haben wir jedes Mal vor jeder neuen Staffel haben wir immer irgendwie Vorgespräche.
Sprühen wir vor Ideen und dann machen wir so zwei Sendungen. Weißt du noch, wie wir die Hotline mal eingerichtet haben und gedacht haben, es ist eine geile Idee, mit Leuten zu sprechen? Egoismus und unsere Egomanie, quasi diese brillante Idee wieder komplett vom Tisch gefegt hat.
Wir haben unsere eigene Idee beerdigt, bevor wir sie umgesetzt haben. Das ist wirklich sehr bemerkenswert, was wir da alles hinkriegen. Ja, Jan, jetzt hat es mich wirklich erwischt und weißt du was, viel schlimmer ist, nicht nur mich hat es erwischt, Juri hat es auch erwischt. Der hat heute Morgen sein Frühstück nicht gegessen. Und du weißt
ja nicht, geklingelt heute Morgen.
Der Hund hat nicht geklingelt, kam nicht rum. Normalerweise kommt immer eine halbe Stunde zum Kuscheln rein, kommt von den Nachbarn, hat einen eigenen Schlüssel. Ich wollte ihm jetzt eigentlich einen eigenen Schlüssel geben, dass er einfach reinkommt. Nee, aber das ist wirklich so, dass ich, wenn du so einen neuen Hund hast, ne, und du machst dir so viel Sorgen wegen dem, und der ist ein bisschen melancholisch. Heute hat er noch nicht mal bei mir im Schlafzimmer geschlafen. Er darf also vor dem Bett da pennen, da hinten in der Ecke. Aber heute hat er auf dem Flur geschlafen und hat sein Frühstück nicht gegessen. Jetzt setze ich hier und mache mir die ganze Zeit Gedanken, was schon wieder los ist zu Hause mit dem Hund. Aber das ist nur eins von vielen Problemen.
Ist das eine Krankheit oder ist das so eine Psychonummer? Ist das so eine Geschichte?
Ja, ich bin gerade dabei, dich noch einzustellen. Es gibt eine neue Barfing, gab's vorher, als mein alter Hund gestorben ist, gab's den Ausdruck Barfen in meiner Hundewelt noch nicht. Das ist, wenn man dem nur Rohkost gibt und dem richtigen Ernährungsplan macht. Es gibt inzwischen auch so Läden, die sehen so ein bisschen aus wie Starbucks für Hunde, wo so diese Schalen mit diesem frischen Fleisch ist. Und vor allem in gut betuchten Gegenden kaufen dann Leute gerne mal überteuertes Fleisch, anstatt zum Metzger zu gehen. Umgeben ihren Hund so einen Ernährungsplan und das nennt sich Barfing. Ich will es gar nicht mal so schlecht machen. Ich bin selber noch gerade dabei, die Ernährung meines Hundes richtig einzustellen. Aber Barfing, weiß ich nicht. Das ist irgendwie.
Ich überlege, wenn du so Hundegeschichten erzählst, wenn du deine Hundegeschichten erzählst, dass ich in Zukunft einfach Geschichten anfange, wie ich Probleme habe mit dem Stillen zum Beispiel, dass meine Brustwarzen so wahnsinnig entzündet sind und ich dann da irgendwie so Retterspitz drauf machen musste, weil das so weh getan hat und dass wie man dann die Brust so richtig massiert, damit die Milch vernünftig fließt und so. Und das ist natürlich auch im Café wahnsinnig anstrengend ist, wenn alle gucken, aber ich möchte natürlich mein Leben, meinen Lifestyle nicht einschränken, nur weil ich jetzt stille die nächsten 3 Jahre.
Das ist es klingt vom Tonfall wirklich so, wenn man über den Hund redet, genauso wie über Stillen. Du hast ja vollkommen recht, aber damit du jetzt dich nicht ausgeschlossen fühlst, ne, und ich jetzt irgendwie jedes Mal hier über den Hund rede, würde ich dir den einmal die Woche für einen Tag geben. Das ist ein Hund. Mittwochs ist Hundetag bei Jan Böhmermann. Ja.
Und dann zeige ich dir einmal die Woche meine Brustwarzen und musst du mir erklären, wie man es mit dem Hund richtig macht, dass da die Milch rauskommt. Wenn das okay ist für dich.
Das mache ich sehr gerne. Ich gehe da sogar selber bei.
Die sind aber sehr entzündet und es ist wahnsinnig anstrengend und auch so, aber ich weiß, das liegt auch daran, weil ich still jetzt schon seit 2 Jahren und ich habe vor, noch weitere 3 Jahre zu stillen. Also bis der große Abi macht.
Ich verstehe, bitte. Bis der Stillmarkt zusammengebrochen ist. So lange wirst du es machen. Ach Jan, wie war es denn für dich? Guck mal, wir haben vorgestern unsere erste Mittwochssendung gemacht. Jetzt ist schon wieder Sonntag. Es wird ein intensives Zusammenarbeiten zwischen uns beiden.
Meinst du wirklich? Ich habe das Gefühl, wir müssen die Mittwochssendung ein bisschen runterfahren. Wir waren so hyperaktiv und so überdreht, weil wir gedacht haben, wir müssen den Leuten was geben. Ich habe zum ersten Mal seit langer Zeit wieder das Gefühl, den Leuten was geben zu müssen. Ich möchte aber gemeinsam mit dir dieses Gefühl wieder runterfahren.
Ich auch. Und ich habe das Gefühl, auch, Jan, dass ich den Leuten was geben muss. Ich habe das Gefühl, ich war das letzte Jahr nicht gut genug und ich will jetzt was zurückgeben. Aber irgendwie will ich in meinem Kopf das Gefühl haben, ich war doch gut genug und ich muss nichts zurückgeben. Aber irgendeine Stimme sagt mir, ich muss was zurückgeben. Ich kriege so oft Nachrichten von Leuten, die sagen, ich war so schlecht gelaunt so oft in den Sendungen. Ich habe so viel rumgepöbelt. Das will ich nicht mehr tun. Aber liebe Hörer, die unter 46 sind, ihr müsst mir mal eine Sache bedenken. Ne? Der Mann in der Midlife-Crisis ist ein verwundetes Tier. Also der Mensch generell in der Midlife-Crisis ist ein verwundetes Tier. Ich weiß nicht, du hast das mit 38 nicht. Ich muss es kurz erzählen. Ich liege ab und zu nachts im Bett, ne? Das klingt jetzt total deprimierend, mit Mitte 40 und ich weiß ganz einfach, was das Älterwerden bedeutet. Es geht jetzt gar nicht mehr um 70, 80, sondern es ist einfach Mitte 40 zu sein. Du weißt mit Sicherheit, dass du im Kopf nicht mehr dieses Kino hast, dass du irgendwie nochmal ein anderer Mensch sein kannst. Inzwischen hat sich der Körper und alles so eingegroovt, dass du einfach der Typ bist. Während du gedacht hast, mit Mitte 30, es ist noch alles möglich. Nächste Woche hau ich ab mit dem Flugzeug und fange irgendwie ein neues Leben als Hacker irgendwo in Thailand an und zieh die Leute in Westeuropa ab oder irgendein Quatsch. Das ist noch alles machbar und alles möglich. Aber mit 46 weißt du, dass das nicht mehr stimmt. Und dass du auch nicht mehr diese vielen verschiedenen Facetten, die mal dir angeboten wurden, innerhalb deines persönlichen Ichs, der wurde dir angeboten, du kannst alles, eigentlich ist alles drin, dass das irgendwann nicht mehr da ist. Das ist wirklich ein Zustand. Und ich finde, da hat man alles recht, auch mal schlecht gelaunt morgens aufzuwachen, wenn man sich darüber...
Das ist nicht mehr alles möglich, weil es gar nicht mehr alles geht, sondern weil man auch auf die Hälfte der Sachen, die man sich früher in den Kopf gesetzt hat, absolut keinen Bock mehr hat.
Richtig,
erstmal das. Zu anstrengend ist.
Aber dadurch fällt dann trotzdem auch so eine imaginäre Sehnsucht weg von Sachen, von denen du denkst, das Leben ist eine Vielfalt und gibt dir alle Möglichkeiten. Klingt jetzt so ernst, ist gar nicht mehr so gemeint, aber ich meine das ernst. Es ist wirklich so, dass du mit 46 weißt, okay, in 4 Jahren bist du 50, auch gar nicht mehr, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass du nochmal, also, oder, dass du im Kopf dieses Gefühl hast, ist es noch alles drin. Jetzt schreiben mir wieder Hörer, ey, ich habe mit 48 auch nochmal eine Umschulung gemacht, jetzt irgendwie zum Physiotherapeuten, es ist noch alles möglich. Das meine ich aber nicht. Das ist nicht das Gefühl, was ich euch damit vermitteln will.
Ich finde
das
geil, wenn du eine Umschulung machen würdest zum Physiotherapeuten, einfach weil du immer noch mal zu den Sternen greifen möchtest. Und dann bist du in so einer Praxis, physiotherapeutische Praxis, Olli Schulz. Und das Allergeilste ist das Einhalten der Termine. Wenn dann Leute kommen mit schweren Rückenschmerzen, die sich morgens so um 9 mit dir verabreden. Und du kommst dann so mit Hundehaaren im Café um 12 total schlecht gelaunt.
Und rede genau, und erzähl erstmal über die Ernährung des Hundes ein bisschen, weißt du? Und sag, der Hund hat heute Morgen nicht gefrühstückt, sorry. Aber bei mir gibt's dann im Warteraum so Hängehaken, da können sich die mit Rückenschmerzen mal reinhängen. Weißt du,
so Liebesschaukel,
oder Liebesschaukel. Du brauchst einfach sehr schöne, attraktive Sekretärinnen oder Empfangsdamen oder Kolleginnen, die das alles wieder auffangen, wenn der schlecht gelaunt ist.
Die sich auch nicht so schade sind, mal zu tanzen, wenn die Gäste schlecht gelaunt werden.
Ja, das ist bestimmt total angesagt. Obwohl, das ist dann die Praxis, wo alle anderen hingehen, die sich heute von allen anderen Praxen schlecht behandelt fühlen. Ach Jan, wir sind schon wieder am Phasen, direkt am Anfang der Sendung. Merkt man eigentlich, dass ich erkältet bin? Ich rede so heiser gerade auch.
Ja, ein kleines bisschen. Du hast ein bisschen, ich würde mal sagen, Räuspern, huste mal ab. Bist du dir sicher, dass es nicht der neue Coronavirus
ist?
Haben uns lustig gemacht drüber.
Und jetzt haben sich auch wieder einige über mich erhoben, weil ich gesagt habe, das Antibakterium. Nee, wie heißt nochmal du weißt schon.
Antibiotikum hilft nicht gegen Viren.
Ja, aber es sind nicht die Viren gegen Bakterien, das weiß ich auch. Aber ich wollte auch einfach nur das Grundgefühl, dass ich denke, irgendwelche Bakterien oder Viren würden irgendwann diesen Planeten auslöschen. Das Gefühl habe ich manchmal. Und ich glaube, es ist für mich von allen Endszenarien so die stimmigste.
Ja, und ich bin total beruhigt, dass ich heute Morgen unseren Bundesgesundheitsminister Dr. Jens Spahn bei Bild.tv auf Bild.de gesehen habe. Und der große Aufmacher: wollen Sie die deutschen China-Rückkehrer einsperren, Herr Spahn? Dass er sich für ein Format, was solche Aufmacher macht, da aus dem Gesundheitsministerium auf den Leimroller stellt, kurz rüberfährt ins Axel-Springer-Haus und da irgendwie der rechtskonservativen Panikwelle sein Gesicht hinhält, dafür sollte er eigentlich erst schon mal in Quarantäne kommen, zur Strafe.
Ja, man, der ist sowieso so schlecht beraten, Herr Spahn. Und er sieht auch selber viel zu ungesund aus für jemanden, der mir erklären will, dass es mit dem Virus alles nichts auf sich hat. Das ist das Problem.
Hast du denn Angst? Ernsthaft Angst? Oder geht es wirklich am Arsch vorbei? Weil ich gestehe, ich versuche mir selbst Angst zu machen, aber mir geht es leider wirklich am Arsch vorbei, weil ich bin einer der Letzten, der erwischt wird, weil ich einfach niemals aus dem Haus gehe.
Dass die Viren sich da reinbrauchen und dann in deinen Herd.
Wenn ich aus dem Haus gehe, dann nur um in ein anderes Haus wieder reinzugehen, in dem ich mich dann wieder für 3 Monate einschließe. Ja. Weißt du, das ist...
Ich mache mir auch meine Liebsten um mich herum da eher Sorgen als um mich. Und die Sache ist, was ich auch noch nicht verstanden habe, guck mal, so schlecht und ungebildet bin ich da. Ich weiß nicht, wie weit du dich mit diesem Virus jetzt irgendwie informiert hast über diesen Virus.
Gar nicht.
Was passiert denn? Bist du denn sofort tot? Fällt dir erstmal irgendwie ein Arm ab? Oder
röchelst
du? Gar nichts.
Bisschen am Rumröcheln und das ist gefährlicher, als eine Grippe sich einzufangen. Und sterben tun nur diejenigen, die sowieso schon
schwach sind.
Ich sag mal kurz.
Also ja, natürliche Auslese meinst du, oder was?
Letztlich so ein bisschen, genau. Liebe Grüße an Konrad. Alter, ich habe in den Ferien, der Vater der Gänse, der verfickte Konrad Lorenz. Hast du den in der Schule auch gelesen?
Nee, haben wir
oder musst
nicht.
Du dir auch mal darüber reden?
Nicht. Ich kenne den Namen, aber wir haben es nicht gelesen in der Schule.
Der irgendwie mit Gänsen gelebt hat, wie Mowgli bei den Wölfen, und dann habe ich gelesen, dass der Gänseforscher und der Mann, der Darwins Evolutionstheorie weiterentwickelt hat und dann auch so ein bisschen ausgedehnt hat auf die Welt der Menschen, dann letztlich auch ein glühender Verfechter der natürlichen Auslese beim Menschen war und zur Nazi-Zeit, guck mal, 10 Minuten und schon wieder bei Nazis, dass Konrad Lorenz im Amt für Rassenkunde herrlich mitgearbeitet hat und da schön eins nach dem anderen rausgehauen hat und dafür gesorgt hat, dass die Menschen auch unterteilt werden, welche die weniger wert sind und welche die nicht weniger wert sind. Und dass das mein Biolehrer, der immer nur vom Vater der Gänse gesprochen hat und uns hat diesen fucking Konrad Lorenz lesen lassen, komplett verschwiegen hat. Und dann bin ich dazu übergegangen, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wenn jemand nicht nur sich über Gänse Gedanken macht, so intensiv, sondern danach auch noch irgendwie Rassenlehre anfängt rumzuentwickeln, ob der nicht, wenn man so ein verdorbenes Gehirn hat, ob der, als er mit seinen Gänsen abgehangen hat, ob der nicht auch einfach andere Sachen gemacht hat mit den Gänsen, als nur geforscht.
Das ist immer bei so Leuten, die so ganz eng mit dem Tier zusammenleben, frage ich mich auch immer, warum müssen die so eng mit dem Tier zusammenleben?
Es geht doch nicht um
Verhaltungsforschung, also warum muss man mit den Gänsen in einem Käfig...
Konrad Lorenz, der Vater der Gänse, ob der nicht vielleicht auch mal die ein oder andere Gans in all den Jahren mal ruhig auch mal gefickt hat. Und das
Liebe in Gänseland, Alter. Die neue Böhmermann-Doku, Alter.
Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst. Wie würdest du
Konrad Lorenz werden?
Surviving, du hängst Konrad auf deinem Lorenz, fucking Bauernhof rum.
Jetzt sprechen die Gänse. Surviving Konrad Lorenz, Alter.
Er trug einen Bademantel und rief uns immer zum Gefecht. Weißt du, wenn du da liegst als dunkler Konrad Lorenz, halb Nazi, halb Gänseforscher. Mhm. Wenn du ohnehin schon diese Anlage in deinem Gehirn hast.
Erstmal mit Tippex würde ich mir den Hals weiß anmalen, damit die denken, ich bin einer von ihnen.
mit Tippex. Und dann wirklich diese Verklärung dann in der Nachkriegszeit. Ich hatte einen alten Biolehrer. Ich war in der Grundschule und hatte einen Grundschullehrer. Und zwar einen vom alten Schlag. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat nicht mehr geschlagen, da gab es dann irgendwann Ärger. Aber es war ein Mann, ich hatte einen männlichen Grundschullehrer, das ist ja heute gar nicht mehr üblich, das gibt's ja gar nicht mehr, das hatten wir damals noch. Und der fand Konrad Lorenz total geil. Und dann habe ich das gelesen, dass Konrad Lorenz einfach ein Hardcore-Nazi war und die Rassenlehre mega geil fand. Und dann habe ich gedacht, komm, wer sowas macht, der fickt auch Gänse. Und er hat auch Gänse gefickt, ich kann es mir nichts erzählen. Ich kann es mir nicht erzählen, dass der nicht die ein oder andere Gans mal gefickt hat,
ganz ehrlich. Ja, also ich weiß es nicht genau, aber die haben ja auch so ein... Ach komm, jetzt will ich nicht weiter darauf eingehen. Aber
nee,
so,
warum denn nicht?
Die haben ja so einen langen Hals. Beginnt. Weißt du, was ich meine? Also, der Körper ist jetzt ziemlich klein. von Sonja Gans. Ja,
da musst du dir mal das Programm von Nikki Glaser, die habe ich letzte Woche empfohlen, anschauen, die Stand-Up-Comedian bei Netflix, ja, die sehr detailliert über eine halbe Stunde darüber redet, dass Männer glauben, dass Frauen, wenn sie
Penis im Mund nehmen. Oder wenn Penis Menschen Penis im Mund nehmen, nicht nur Frauen.
Männer nehmen Penisse im Mund. Also wenn ein Mensch einen Penis im Mund hat, ganz tief im Mund hat, dass viele Menschen dann davon ausgehen, dass derjenige dann noch in der Lage ist, durch die Nase zu atmen. Ja. Was aber nicht so ist.
Ja.
Was die meisten von euch, die schon mal einen Penis im Mund hatten, vielleicht auch wissen.
Ja, was auch die meisten, die ein Porno gesehen haben, irgendwo wahrscheinlich gesehen haben.
So, und Nikki Glaser erzählt das sehr detailliert und sehr, wirklich sehr politisch. Musst du dir echt mal angucken, ist wirklich lustig. Deswegen lass uns diese Gänsegeschichte mit dem langen Hals jetzt bitte nicht weiter ausführen. Ich möchte nur mal in den Raum werfen und ein bisschen Schande bringen über jemanden, dem noch nicht Schande genug zuteil wurde.
Konrad Lohns hat Gänse. Was ist denn mit Nils Holgersson und den Wildgänsen?
Wurde von den Gänsen gefickt.
Der wurde mitgenommen und der wurde dann selbst zu Gans gemacht.
Ja, aber der ist geschrumpft. Ist Nils Holgersson geschrumpft oder waren das Riesengänse?
Nee, der ist geschrumpft, weil er immer die Tiere... Die Geschichte von Nils Holgersson ist, dass er immer Tiere gequält hat. Und dann irgendwann wurde er selber zu einer klein gemacht. Und dann ist er mit den Wildgänsen weggeflogen und ist dann irgendwann wieder nach Hause gekommen. Es war ein langer Weg. Zwischendurch hat er viel erlebt. In vielen Swingerclubs hat er Stopp gemacht. Er hat sich umgeguckt. Er war in Berlin, im Berghain mit Boris Blocksberg. Und dann irgendwann ging es wieder zurück für Crazy Nilsi auf seinen Hof mit den Gänsen. Ja, die guten alten Geschichten. Morgenpost am Ende habe ich hier stehen, hatte ich letztes Mal schon, haben wir am Mittwoch schon drüber geredet. Ich wollte dir so ein paar Sachen, Kobe Bryant ist gestorben. Und als der gestorben ist, fand ich auch, mir aufgefallen, der Aufmacher, irgendwie sind die Verhältnisse zwischen wer stirbt, also nicht, dass ich dem das nicht wahnsinnig traurig finde, wenn jemand mit seiner 13. Also Tochter abstürzt und auch noch anderen Leuten. Das ist alles tragisch und traurig. Aber das war so eine Schlagzeile, als wenn jetzt schon wieder ein Anschlag war und die Twin Tower, also so jedenfalls in verschiedenen, mit Live-Video Videos auf den Seiten, auch bei Bild und so, die haben dann so einen Moderator, der da steht und dann darüber redet, ja, wir haben gleich die ersten Aufnahmen vom Absturzplatz und so. Reicht doch, wenn da steht, tot. Also ich meine, dieses Ganze, warum will man informiert werden? Das ist nicht nur die Bild, die sind verschiedene Zeiten. Warum braucht man diese ganzen Informationen und jetzt die ersten Bilder vom Absturzort? Ich finde das echt irgendwie auch, die Verhältnisse stimmen nicht. Auch zum Menschen, der so stirbt oder zu irgendwelchen Unglücken, irgendwie sind die ganzen Verhältnisse durcheinander. Keine Ahnung.
Ich habe, als er gestorben ist, ich fand es auch schrecklich, aber nur, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, mit Basketball nicht so beschäftigt habe, aber Kobe Bryant ist schon so wie Michael Jordan.
Das war tatsächlich LeBron erste,
James.
Also für mich war der,
du kennst
den. Nach Michael Jordan, der erste wieder so, bei den Lakers hat er ja lange gespielt, so der Superstar wieder, der so ein Superstar war. Und der ist ja, ich hätte gedacht, der ist sogar noch einen Ticken älter. So nach Magic Johnson, Michael Jordan kam mit Kobe Bryant eigentlich wieder jemand, der so Basketball richtig groß gemacht hat. Mhm. Und das ist eine ganz schreckliche Geschichte, auf alle Fälle. Trotzdem waren so Live-Reportagen so. Ich hier in Deutschland war der, glaube ich, doch in den 90ern war Basketball wahnsinnig groß in Deutschland. Hast du diese Phase auch noch als Jugendliche in Erinnerung, als Basketball mal eine Zeit lang groß war?
Und alle haben auch so Teamjacken getragen und die besseren Teams, also Chicago Bulls und sowas, die waren aber super begehrt und die uncoolen Kinder mussten dann, ich war so ein Eishockey-Team, ich hatte so eine Mighty Ducks-Jacke an, das war so uncool, wahnsinnig uncool. Du warst dazu zu alt,
wir haben alle cool Spiele geguckt. Ich habe damals richtig
Aber hast du habt ihr Teamjacken getragen? Ich war jung genug, dass alle bei uns diese komischen Teamjacken trugen.
Indiana Pacers Jacke. Und dann habe ich Reggie Miller, hieß der Spielmacher von denen, den fand ich so unsympathisch, dass ich dann irgendwann die Jacke nicht mehr getragen habe, weil der hat sich immer auf dem Spielfeld gestritten mit Spike Lee. Spike Lee saß immer in der ersten Reihe, ist ja großer New York Knicks-Fan und wenn die gegeneinander gespielt haben, ist Spike Lee immer aufgestanden und ist fast aufs Spielfeld gelaufen. Das war auch das Tolle. Ich glaube, Basketballfans, die in der Zeit in den 90ern aufgewachsen sind, weinen der Zeit so hinterher wie jetzt Fußballfans in Deutschland. Ich war übrigens bei Arndt Zeigler gestern und habe mit dem lange über dich
geredet. War's denn?
Sehr nett.
Es
ist einfach ein guter Typ und wir haben richtig gut über Fußball geredet. Das ist so ein, das können wir ja nicht tun. Das war für mich so das Gefühl eines, also endlich mal über ein Thema reden, über das sich viel aufgestaut hat und mit einem Experten drüber reden. Ich war ein bisschen glücklich. Ich gehe ja sonst nicht in andere Podcasts, aber das
Warst du in Berlin oder war er in Berlin oder?
Er war in Berlin und jetzt pass auf. Wir haben aufgenommen im Studio von Hans-Werner Olm. Den habe ich an dem Tag auch kennengelernt.
Nein.
Hast du Hans-Werner Olm schon mal kennengelernt?
Nicht persönlich, aber ich habe den früher ganz oft geguckt und fand den irgendwie immer lustig. Ich habe nur ganz geile Backstage-Geschichten über den gehört.
Ja, der ist auch so brachial in seiner Art. Der hat auch so verschiedene Rollen, wo der so als Frau verkleidet so eine Brülltante gespielt hat und so. Aber wusstest du, dass der bei den Gebrüder Blattschuss angefangen hat eigentlich auch mit Jürgen von der Lippe?
Du hast gestern Hans-Werner Olm getroffen?
Ja. Und ich war so perplex, ich habe auch kein Foto oder irgendwas. Man macht doch, also ich meine, und der sah, er hat so eine kleine Brille aufgehabt und so eine kleine Mütze auf. Und er sah so aus wie so ein alt 68er, der gleich nochmal versucht, die RAF wieder in Bewegung zu bringen, so ein bisschen. Sehr sympathisch.
Und dann habt ihr euch über
Fußball unterhalten, ganz lange über Fußball.
Aber ihr seid ja verschieden, wirklich, also von verschiedenen Vereinen, ihr seid ja von anderen Seiten Werder des Grabens
Bremen.
Eigentlich.
Erst,
ja, und du bist HSV.
Ich bin HSV, aber ich habe auch mal die Hosen runtergelassen, was ich Bremen auch immer gut fand. Bei mir, dass ich also generell immer eine Sympathie hatte, auch für norddeutsche Vereine eigentlich. Und dass es das früher auch nicht gab, diese Rivalität. Also nicht in meinem Kopf, gab es in den 80ern, 90ern nicht so dieses Ding, was sich in den Nullerjahren mit HSV und Bremen so hochgeschockt hat. Vielleicht verstehe ich aber auch den Humor dahinter manchmal nicht. Aber mir ist das alles immer zu ernst. Und wir haben über Fußballhymnen geredet und warum es so schwer ist, eine gute HSV. Der Lotto King Karl hat ja aufgehört, die Hymne ist zurückgezogen worden, beziehungsweise Hamburg, meine warum? Perle wird nicht mehr gesungen im Stadion, weil der Text auch ein bisschen, da waren so Textzeilen drin, die eigentlich nicht mehr so richtig cool und witzig sind hier. Wenn du aus Cottbus kommst, kommst du eigentlich aus Polen und so, das sollte so witzig sein und war vielleicht in den 90er Jahren auch noch geiler Humor, aber inzwischen ist das so ein bisschen alles nicht mehr up to date und nicht mehr so richtig witzig. Und jetzt versuchen die eine neue Hymne rauszufinden und ich überlege, ob ich eine schreiben soll. Eine HSV-Hymne. Und ich bin kurz davor. Die Sache ist die, willst du eine HSV-Hymne schreiben, dann bist du immer der Typ mit der HSV-Hymne.
Ja, und dann bist du da eingeladen, musst du zur Halbzeit mal rausspielen. Nee, irgendwie, immer wenn Fußballsongs gelaufen sind, zu jeder Weltmeisterschaft versuchen sich ja so Künstler aus der dritten Reihe immer noch vorzudrängeln, um den WM-Hit zu organisieren.
Ja.
Und ich sag nur, wann endete die klägliche Karriere der Sportfreunde Stiller? Wann endete sie?
Mit,
genau.
Mit 45.
30, 31,
ich sehe immer 43, 90. Ja. Also natürlich, also das war, obwohl das war ein Hit damals, aber das Schlimme ist ja, wenn Musiker Fußballlieder, Herbert Grönemeyer kann auch keinen Fußball, das erkennt man an den Lied, Zeit, dass sich was dreht, das war auch einer der schlechtesten. Nee,
aber er hat mit Bochum ja, das Lied für den VfL Bochum geschrieben.
Ja, aber mach's mit dem Doppelpass jeden Gegner nass, ist eine Utopie, weil Bochum hat nie mit dem Doppelpass irgendeinen Gegner nass gemacht, die waren immer nur Mittelmaß bis ganz unten. Deswegen, der Reim ist gut, die Story dahinter stimmt nicht. Und genauso wie Zeit, ich weiß genau, wie Grönemeyer im Studio saß und dachte, hier, wir müssen ein Fußballlied, Fußball, der dreht sich ja, du, es wird mal wieder Zeit, dass sich was dreht. Und dann, ja. Dann habe ich gedacht, ach, ist aber auch wirklich schwer, finde ich ein gut. Kennst du ein Fußballlied, von dem du sagst, also ich kenne Spielerfrau von mir, das finde ich ganz gut, das packen wir mal auf die Playlist, Spielerfrau von Olli Schulz.
Das ist ein guter. Das ist tatsächlich eines meiner wenigen musikalischen Spezialgebiete. Ich kenne nämlich ein paar gute Fußballlieder.
Wirklich?
Also die wirklich Zeit. Also Fußball ist immer noch wichtig von Bela B, Superpunk, Fettes Brot, so ein Kombi-Ding von vor, ich glaube, es ist fast 10 Jahre alt. Ist wirklich gut. Pack ich auch mal auf die Liste. Fußball ist immer noch wichtig. Das ist wirklich ein. Und wenn, wie heißt nochmal der, heißt er, genau, Carsten von Superpunk, wenn der anfängt zu singen, da.
Das ist ein super Song.
Das ist ein super Song.
Fußball ist immer noch, Superpunk, ist immer Liga der außergewöhnlichen Gentlemen heißen die ja jetzt inzwischen. Daraus ist Superpunk entstanden, also beziehungsweise umgekehrt.
Wie heißt also Fußball ist immer noch wichtig. Und Arndt Zeigler hat wahrscheinlich in seiner grenzenlosen Bescheidenheit nicht gesagt, dass er einen der absoluten Evergreens geschrieben hat, zwei richtig gute Songs für Werder Bremen. Lebenslang Grün-Weiß ist der Werder-Song, der, glaube ich, immer noch gespielt wird und das ist auch echt einer der besten.
Ja, das ist, ich finde auch lebenslang grün-weiß klingt schon irgendwie gut. Klingt völlig plausibel wie eine Fußballansage. Lebenslang grün-weiß. Ich kenne das Lied nicht, aber ich weiß nicht.
Bremen, lebenslang grün-weiß. Wir gehören zusammen.
Guck mal, ich noch nie gehört, aber ich kann sofort schon mitnehmen.
Ihr seid cool und wir sind heiß.
Es ist
textlich, ich sag mal so, da flitscht der Stein schon übers flache Wasser. Aber es geht ins Herz. Und dann werden am Ende noch so, das ist das Geile, wenn du bei Radio Bremen arbeitest, wie Arndt Zeigler, dass du natürlich schnell Zugriff auf die Rechte hast von diesen Audio-Bundesliga-Übertragungen.
Das ist geil, Handy genau.
Und Heiko Neugebauer, liebe Grüße an die beiden, ganz alte Kollegen von früher, von Radio Bremen, haben am Ende noch so Auszüge aus emotionalen DFB-Pokal-Finals-Reportagen damit reingeschnitten und so, dass es am Ende richtig Gänsehaut gibt. Und das ist immer noch ein guter Song. Aber wenn du einen Song, man macht doch einen über Hamburg. Wenn
natürlich.
Ein Song Hamburg also, gerecht wird und das Hamburg-Gefühl.
Thies Ullmann hat immer schon einen St. Pauli-Song gemacht. Der heißt Das hier ist Fußball. Den packe ich auch nochmal auf die Liste von Thies. Das hier ist Fußball. Das ist aber ein St. Pauli-Song. Und ich bin ja der Meinung, dass Promis, die St. Pauli-Fans sind, selber kein Fußball spielen können. Während Promis, die HSV-Fans sind, wirklich auch Fußball spielen können. So Bjarne Mädel, Olli Dittrich und ich. Wir sind richtige Tiere auf dem Platz. Während Bela und Thies, ganz liebe Grüße, Thela, das habe ich auch bei Arndt in der Sendung gesagt. Wenn ich nicht glaube, dass Bela und Thees, dass das noch richtige Hexer und Könner auf dem Platz sind, die jetzt auch mal so einen langen Pass schlagen können. Wenn ich mir das ohne weiteres jederzeit noch zutraue. Noch eine Sache über Arndt Zeigler, um ein kleines Denkmal heute hier zu bauen. Noch das, was ich auch richtig toll finde, der ist ja Stadionsprecher bei Werder Bremen.
Genau.
Wusstest du das? Der ist Stadionsprecher.
Ja, natürlich.
Das ist ein toller
ganz
Job, finde ich.
Alle Sätze, in denen Arndt Zeigler, der Name Arndt Zeigler vorkommt und die mit wusstest du das enden, dann brauchst du mich, natürlich weiß ich das.
Arndt Zeigler, Jeopardy mit Jan und Olli.
Ja, ist doch gut.
Nee, Arndt Zeigler, der Podcast. Wir reden nur über Arndt Zeigler.
Arndt ist einer der absolut größten Nerds, die ich in meinem Leben jemals kennengelernt habe. Also Arndt kenne ich schon als 10-Jähriger, als Radiomoderator. Und ich wollte immer, Arndt hat früher eine Talk-Radiosendung moderiert bei Radio Bremen am Sonntagnachmittag. Und das war, Arndt ist sowas wie der Carlo von Tiedemann für dich tatsächlich. Für mich.
Der Carlo, das ist dein Carlo, ne?
Tatsächlich.
Und weißt du was, er ist auch fitter als Carlo. Wenn wir die beiden in den Ring, also wenn wir einen Monat lang, ich könnte Carlo auch für die Ritze also scharf machen und du Arndt. Weißt du, da würde Carlo verlieren, da bin ich ziemlich sicher.
Ja, und die, erstmal würden sich beide in den ersten 4 Runden versuchen, bewusstlos zu sammeln. Dann würde Arndt würde irgendwann gewinnen, weil Carlo einfach nicht mehr kann. Der hat nicht mehr die Puste in der Lunge. Und dann kommt Arndt und sabbelt ihn kaputt. Und am Ende, wenn er am Boden liegt, macht Arndt noch Screenshots und da haut einen WhatsApp-Chat, Gruppenchat nach dem anderen raus. Weil Arndt hat früher, das vielleicht eine Detailgeschichte. Arndt war derart kaltblütig in seinen Moderationsfähigkeiten. Ein derartiges intellektuelles und Multitasking, Supertalent, dass er während er eine Sendung moderiert hat, nebenbei immer zum einen irgendwelche Platten bestellt hat, irgendwelche Ebay-Auktionen am Laufen hatte, in 70 verschiedenen Tabs.
Das ist wahnsinnig deprimierend, wenn Leute das hinkriegen, ohne dass man das selber mitbekommt. Ne?
Du hörst es nicht. Und ich kam dann ins Studio zum ersten Mal, als früher nur Hörer, 10 Jahre lang begeisterter Arndt Zeigler-Fan, dann als Praktikant bei Radio Bremen angefangen und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, dass er nebenbei auch noch einen gut laufenden Ebay-Shop hat.
Ja, das ist aber generell muss ich sagen, mein Neid auf Menschen, die Multitasking beherrschen, ist immer noch ungebrochen groß. Zum Beispiel, wenn wir Soundcheck machen auf der Bühne, hat mein Keyboarder immer einen kleinen Fernseher aufgeklappt. Das ist mir erst später aufgefallen und guckt Fußball. Was? Und spielt ohne, was? Der spielt die Songs, während er dem Fußballspiel folgt und spielt meine Songs, ohne sie falsch zu spielen. Und ich finde es so deprimierend.
Das spricht weder für deinen Keyboarder noch für deine Songs.
Das meine ich ja. Dazu muss man sagen, dass wir auch schon lange nichts Neues mehr spielen. Jetzt auf der nächsten Tour kommen neue Songs. Aber der kriegt das alles hin, dann auch noch zu gucken und so. Ich sehe so in seinem Gesicht, während er den Song spielt, immer so reden, so, oh, schade, schöner Pass. Und wir sind so mitten, jetzt kommt die Bridge und so. Ich finde das wahnsinnig gut. Liebe Grüße an Arne Augustin an dieser Stelle mal. Ich packe jetzt, genau, Thees haben wir auch raufgepackt. Wir haben mich auch noch raufgepackt. Du packst auch bestimmt noch, gibst den Song.
Fußball ist immer noch wichtig von Fettes Brot BDB. Dann außerdem noch von Arndt Zeigler in seiner Funktion als Sänger, der Original-Deutschmacher, lebenslang grün-weiß. Und das W auf dem Trikot, was eigentlich so der erste große Wurf war, was einfach 3 Lines von Badiel, Dings und Skinner ist hier gecovert auf Deutsch. Das W auf dem Trikot und Fußball ist immer noch wichtig und lebenslang grün-weiß sind 3 sehr große Fußballlieder, finde ich.
Es ist die große Fußball-Podcast-Sendung
heute.
Wir machen jetzt aber mal einen ganz kleinen
Break. Nichts über Hunde, nichts über Fußball. Ich möchte gerne noch meine Rattengeschichte erzählen aus meinem Ferienhaus von Jüst.
Sehr gerne.
Die ich am Mittwoch angekündigt habe und noch ein paar andere Sachen habe ich auf dem Zettel. Wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig. Und dann muss ich auch noch eine traurige Geschichte erzählen aus meinem Badezimmer.
Uiuiui, bis gleich. Ja. Ne?
Elvon, willst du denn noch mal heute mit Hauptbier trinken?
Ja, ich glaube, darauf wird es bei mir auch hinauflaufen. Mann, ich glaube, darauf wird es bei mir auch drauf hinauflaufen.
Fest und Flauschig ist hier, es ist Sonntag, der 2. Februar, meine Damen und Herren, im Jahr 2020. 2020 Jahre ist jetzt schon her, dass der heilige Herr Jesus geboren wurde. Meine Güte, wie die Zeit vergeht.
Sie ist wirklich, man hört kaum noch was von ihm. Was sind das für traurige Geschichten gerade? Das war schon viele so, man hört ja kaum noch was von ihm.
Von Jesus hörst du kaum noch was. Aber der Jesus ist wieder im Kommen, der kommt eines Tages runter und sagt, Leute, pass mal auf. Jetzt wird aufgeräumt.
Ja.
Wie die
so, jeder Marie kriegt Kondo. Einen blauen Müllsack, jeder kriegt einen blauen Müllsack. Und dann räumen wir erstmal ein bisschen auf, ja.
Ja, traurige Geschichte, Olli, aus meinem Badezimmer. Mir ist was Schreckliches passiert. Das ist auch was, was einem erst ab so 25 passiert, wenn man anfängt, sich so ein kleines bisschen einzurichten in seinem Leben. Wenn man Gefühle entwickelt zu Einrichtungsgegenständen, zu denen man früher nie Gefühle entwickeln konnte. Wenn man mal in der Situation ist, dass man zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber warst du schon mal in einer Wohnung, wo du Gefühle zu Fliesen entwickelt hast? Nee. Weil dein Vermieter, als du eingezogen bist, keine Fliesen gelegt hat, das Badezimmer runtergekommen war oder frisch renoviert wurde und du die Fliesen aussuchen durftest in einem Badezimmer. Dann entwickelt man auf einmal Gefühle für Dinge, die man sonst für selbstverständlich hält. Fliesen zum Beispiel. Wenn ihr auch, wenn da draußen, wenn ihr Eigentumswohnungen oder sowas kauft oder wenn ihr ein Haus zieht in eurer kleinen Familie, weil ihr denkt, diese traurige Jugendliebe ist für immer und ihr dann ein Haus irgendwie
hast du selber gefliest?
So, wenn ihr an den Punkt kommt, wo ihr irgendwann mal vor der Entscheidung steht, Fliesen auszusuchen, dann wisst ihr, ihr habt ein neues Level in eurem Leben freigespielt. Weil Fliesen sind Sachen, da macht man sich so intensiv Gedanken darüber, wie über fast nichts, fast wie eine Partnerwahl. Weil man weiß, Fliesen an die Wand kleben, das ist erstmal für immer. Und man muss, wie bei einer Partnerwahl, auch wirklich abwägen. Gibst du jetzt Geld aus für die Fliesen? Sind dir die Fliesen egal? Ja. Willst du die Fliesen schnell abwischbar haben? Möchtest du ein gewisses ästhetisches, wenn Fußbodenfliesen am allerschlimmsten im Badezimmer, möchtest du ein Laufgefühl haben auf deinen, möchtest du, dass die Fliesen sich irgendwie anfühlen? Oder reicht dir das, wenn du bei Obi einfach diese gepressten Dinger aus Bangladesch da,
ja, wo alle gleich aussehen? Sag mal, warst du schon mal in so einer Situation, dass du dir das alles aussuchen musstest und diese Fragen beantworten musstest, die du dir gerade selber
stellst? Bin mal in eine Wohnung eingezogen, und in der jetzigen Wohnung, in der Berliner Wohnung, gab es es war eine große, riesige Loft-Etage mit so einem kultigen Fahrstuhl, wo ich mit meiner Harley in die Wohnung reinfahren kann und so. Das Problem ist, es war kein Badezimmer drin. Ich habe also mit Trockenbauwänden dann die Trockenbauwände habe ich reinziehen lassen. Ich habe viel selbst gemacht, gestrichen und so und auch gespachtelt und so. Und dann, ja. Dann durfte ich mir aber Fliesen aussuchen, weil das ist nicht mal, ist eine Mietwohnung, ist nicht eine Eigentumswohnung, aber der Vermieter sagt, pass mal auf, du mach da in der Etage, was du willst. Ich bezahle dir die Fliesen, mach mal ruhig. Du bist Künstler, du hast Ansprüche.
Und dann hat er das auf seinen
Nacken. Hat er mir das,
ja.
Und dann hat er mir das Fliesen
selber aussuchen.
Genau. Und es war sogar so, dass ich gesagt, pass mal auf, Hans-Jürgen heißt er, er hat mehrere, liebe Grüße, Hajo, oder er heißt Hans, wenn er Hajo heißt er nicht Hans-Jürgen, heißt Hans-Joachim, also Hajo heißt er. Mhm. So, und der hat mehrere Altbauwohnungen, hat mehrere Sachen in Berlin, mehrere auch Industrieetagen, und der vermietet das an Leute, die wenig Ansprüche haben, aber da was Geiles draus machen wollen. Und er hat gesagt, pass mal auf, 100 Euro pro Quadratmeter. Ich dachte so, 100 Euro, Alter, bist du bescheuert, das ist doch viel zu teuer. Und dann habe ich angefangen, Fliesen zu suchen, die meinen Ansprüchen genügen. Und da bist du aber sowas von schnell über die 100 Euro für den Quadratmeter drüber.
Das, weil das ist nach vorstellen. Oben hin offen, ne? Der Fliesenmarkt nach oben hin ist offen.
Und dann kommst du irgendwann in den Bereich Steinzeug, handgeschöpftes Steinzeug aus dem Berliner Umland, wo irgendwie offenbar noch so alte VEBs überlebt haben, die noch so Steinzeugfliesen, weißt du, so Jahrhundertwendefliesen, wo noch so Mosaike gemacht werden mit Rieselsteinzeug und so.
Ich habe das mal mitbekommen, es gibt wirklich billige, wo du auch denkst, wenn das runterfällt oder so, ist die Fliese kaputt oder wenn das ging, und dann gibt's die guten Qualitätsfliesen. Und nach oben hin ist, glaube ich, wirklich der Preissegment ziemlich, also gibt's alle Möglichkeiten. Was mich allerdings stört an diesem ganzen Fliesengame, ist, dass die Motive auf den Fliesen relativ austauschbar sind. Und da frage ich mich, warum noch kein geiler Promi, so wie 187 Bones MC, die verkaufen Shisha-Tabak und jetzt macht er eine Hundezucht auf, habe ich gelesen. Warum hat noch kein Promi sich das Fliesengame angeeignet und mal so geile Motive für Fliesen gemacht? Dass du siehst,
und da ist Geld zu machen, ohne Scheiß. Also, wenn ich jetzt beispielsweise Testimonial wäre für die Fliesen, die ich dann am Ende ausgewählt hätte, die müssten auf den Fliesenpreis pro Quadratmeter 2 Euro draufschlagen. Das würden die Leute alle locker bezahlen, und damit könnte ich als Testimonial bis an mein Lebensende mir die Füße hochlegen und gar nichts anderes mehr machen als Fliesentestimonial sein.
Du brauchst so, einfach eine Fliese, die dein Trademark auch ist. Weißt du, zum Beispiel habe ich überlegt,
ich sage jetzt den Markennamen nicht.
Glory Hole Fliese. Überall so Löcher. Also, es ist natürlich raufgemalt, aber dass immer jeder, der dein Bad betritt, ist immer nervös, dass er deinen Penis irgendwo aus irgendeinem Loch rausflutscht.
Weißt du mal, ohne Scheiß, du hast gerade eine Geschäftsidee in den Fliesenmarkt geblasen, nämlich vorgefertigte Glory Hole Fliesen, wo man so 4 Stück an der, so 4 Stück aneinander, und an einer Ecke ist so ein Teil ausgeschnitten, so ein halbrundes Teil ausnehmen, viertelrund ausgeschnitten für einen Penis. Und du musst 4 Stück aneinander machen, und dann kannst du es auf eine Trockenbauwand machen, machst dann mit so einer Hohlfräse, machst du ein Loch in die Mitte rein, und hast dann schön von vier Fliesen
Vier Fliesen sind ein Penis. Das ist auch der große Slogan von Böhmis Kacheln. Vier Fliesen, ein Penis. Und das ist ein mega Glory Hole Fliesen.
Und das ist ein super schönes haptisches Gefühl, und ist alles Steinzeug, Steinzeug im Berliner Umland gemacht, handgebrannt, dauert 7 Wochen, bis die fertig sind, in allen Farben des Regenbogens. So, und ich bin also in meinem Leben in ein Level getreten. Ich sehe
ganz kurz im Baumarkt schon das Schild, selbstgemachte Glory Hole Fliesen und so ein Pfeil nach links. Weißt du, wenn es irgendwann...
Mit so einem Bild von mir drauf, meinst du? Also ein Pappaufsteller, genau, wo ich so eine Fliese in der Hand
habe. Hey Leute, warum nicht mal was anderes? Glory Hole Fliesen, warum nicht mal was
anderes? Tolle Haptik. Böhmermann Doppelpunkt, tolle Haptik.
Wie eine gute Idee. Ja. Naja, okay.
So, ich bin also in meinem Leben in eine Phase getreten, wo ich schon mal das weiß, wie das ist, Beziehungen zu entwickeln zu Dingen, wo man denkt, da kann man keine Beziehung zu entwickeln. Ja. Also zum Beispiel Waschbecken, Armaturen, Türgriffe, Fliesen. So, und jetzt ist mir Folgendes passiert. Ich habe in meiner kultigen Berliner City-Wohnung, meiner Pilotenbude, habe ich einen Badezimmerschrank schön eingelassen in die Trockenbauwand. Richtig schön, dass die versenkt ist. Man macht also den Spiegelschrank auf und man greift so ein bisschen in die Wand rein. Das schließt aber bündig ab mit der Trockenbauwand. Super edel, habe ich mir vom ganz lieben Schreiner.
Das gleiche hast du nochmal mit dem Cognac-Schrank im Wohnzimmer gemacht, oder?
Super, habe ich gemacht. So, dann mache ich den Schrank auf und ich bin ebenfalls in der Phase meines Lebens, wo ich bereits seit einiger Zeit Eau de Cologne besitze, was in einer Parfümflasche ist. Und zwar nicht, was ich bei Douglas gekauft habe, sondern wo ich mich lange dafür entschieden habe, lange überlegt habe, was ist das richtige Parfum für mich, um dann irgendwann rauszufinden, gar keins. Ja. Aber ich habe trotzdem eine Flasche da stehen, die nicht kaum benutzt ist und die, wenn ich sie mal benutze, relativ unordentlich in den Schrank stelle und ich mache den Schrank auf und es passiert Folgendes, diese teure, riesengroße Parfümflasche fällt auf mein teures, mega geiles Waschbecken.
Oh no.
Das ist ein großes und so. Und dann passiert wirklich das, was der absolute Horror ist. Es ist ein Keramikwaschbecken mit Wonderglitz-Beschichtung. Das mit Lotusblüteneffekt. Dann fällt mir das darauf und es bricht ein riesengroßes Stück vom Waschbecken ab. Fliegt durchs ganze Badezimmer, trifft mich so schrapnellartig noch in der Brust mit einer Schnittwunde.
Bleib stecken in der Brust, ne?
So schlimm ist es nicht, aber ich gucke jeden Morgen auf dieses kaputte Waschbecken seit 3 Tagen. Das ist von einer Parfümflasche kaputt. Was mache ich denn jetzt?
Aber was ist denn das für ein schwaches? Ja, was ist denn das für ein schwaches Waschbecken von einer Parfümflasche schon was abgebrochen?
Nein,
ja,
das ist wirklich. Du hast
an der falschen Ecke gespart, an der falschen.
Nein, ganz im Gegenteil. Erstmal hat mein Vermieter nicht an der falschen Ecke gespart. Also ich habe das auch nicht selbst bezahlt. Ich weiß aber, was es kostet, weil ich selbst eingebaut habe oder selbst bestellt habe. Und das hat alles mein Vermieter bezahlt. Und ich habe dann im Internet gegoogelt. Die häufigste Waschbeckenverletzung ist, Parfümflasche fällt aus dem Schrank aufs Waschbecken. Weil diese scheiß Parfümflaschen sind so hart und Glas ist offenbar härter als Keramik. Und macht da einfach so einen fetten Katscher rein. Und der ist wirklich so groß wie ein Haiermann. Direkt auf einer Kante. Und ich gucke in so ein blankes Keramikding. Und wenn ich ein bisschen pule, entsteht ein richtiges Loch, weil Keramikwaschbecken sind ja nur, die Keramik ist ja nicht unendlich dick, das ist ja nicht massiv, sondern ist ja hohl. Und wenn ich ein bisschen nachpule, dann mache ich da ein Loch rein. Und es gibt im Internet total viel Sachen, Tipps, was man machen kann. Und ich bin jetzt, und jetzt kommt die eigentlich traurige Geschichte, ich bin durch den Facebook-Algorithmus in eine Videoschleife geraten von Leuten, die anfangen, kaputte Keramik, halt, es ist wirklich wahr, mit Instant-Ramen-Nudeln und 2-Komponenten-Kleber auszubessern. So. Und ich weiß nicht, ob das ein Fake ist,
endlich hat John Fitz einen Nachfolger. Wir nehmen jetzt ein bisschen von diesem.
Ja. Ich habe mich bei Facebook da einfach gehen lassen und habe nicht aufgepasst, habe immer tiefer mich in diesen Algorithmus rein, kurz vor die Verschwörungstheorien von Ken Jebsen und irgendwie Compact Magazin und so. Und dann haben Leute wirklich kaputte Kloschüsseln und kaputte Waschbecken mit Instant-Ramen-Nudeln. Weißt du, diese Blöcke?
Die haben
diese Blöcke zerbröselt, haben da 2 Komponentenkleber drauf gemacht, dann ist da so eine Masse entstanden aus dem Pulver dieser komischen Instant-Ramen-Nudeln, haben das dann mit 2 Komponentenkleber mit UV-Licht gehärtet, haben das angefangen zu schleifen und haben das dann lackiert und es sieht aus wie neu. Und ich frage mich jetzt, ist das echt oder nicht? Weil ich weiß, dass man mit Instant-Ramen-Nudeln kann man Löcher zumachen. Also habe ich zwischen 20 und 30 habe ich mit Instant-Ramen-Nudeln
viele Löcher in deiner Seele gestopft. Ja, ein schönes Bild jetzt, Jan. Ja,
aber ob das in Wirklichkeit geht, habt ihr diese Videos, also falls jemand da Experte für ist und weiß, ob ich mein geiles Durafit One-Man-Mega-Wonderglitz Waschbecken für Hajo kitten kann, ohne dass er es merkt beim Auszug, dass ich die Kaution zurückbekomme, dann würde man bei Instagram melden. Aber wenn alle Hajo Tipps, weiß,
genau,
weiß,
ich habe aber
der weiß, er hört es nicht.
Wirklich, nicht scheuen, wirklich so eine Fragen auch mal bei Instagram, was ich für gute Nachrichten schon von Leuten bekomme, um Tipps, die einem wirklich weiterhelfen können. Das muss ich auch mal sagen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Allerdings weiß ich nicht, ob du da wirklich die dich richtig beraten lässt, damit dass das Keramikbecken so schnell kaputt geht und so. Ich halte das alles für minderwertig. Vielleicht hast du dich auch abziehen lassen, Jan. Hast du dich falsch...
Ups, jetzt so, ich schicke dir jetzt mal kurz, ganz ich schicke dir jetzt mal kurz ein Video, Olli,
na, damit Ema, du das ich bin auch, damit ich glaube, dass ich
Scheiße erzähle.
Sorry, Jan, ich bin, Naima, ich bin gerade auf Sendung, ich leg wieder auf, ja? Ganz liebe Grüße.
Liebe Grüße an Naima.
Was wollte ich dir, weißt du, wie der Sohn von Kalle Pohl heißt? Mm-mm. Helmut.
Helmut Pohl. Ich lese gerade eine Helmut Kohl-Biografie.
Schon wieder? Von wem ist die denn geschrieben? Von einem der Söhne? Nee.
Nein, von Eckart Henscheid, die Helmut Kohl Biografie, ich muss mal kurz gucken, wie es richtig genau heißt. Ist mir der Titel entfallen, weil das Buch wirklich einen so in den Bann zieht. Es ist ein unglaubliches Buch. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr neu zu bestellen. Es heißt, ach komm, Leute.
Ich weiß es nicht, aber eine Sache mal, wo ich gerade mit Kalle Pohl, mit Helmut Pohl, wo ich das gesagt habe.
Helmut Kohl, Biografie einer Jugend, erschienen im Haffmanns Verlag von Eckart Henscheid. Ein dickes Buch und ich hab's in Wien im Café gelesen und man kommt sich unglaublich peinlich vor, weil da vorne so ein furchtbar dickes Bild von Helmut Kohl drauf ist. Und alle gucken einen ganz komisch an, wenn man eine Helmut Kohl Biografie in der Öffentlichkeit liest.
Ja, ne, man denkt dann, aus welchem Zeitloch kommt der denn gerade gesprungen, dass er jetzt eine Helmut Kohl Biografie liest?
Die Biografie hat einen kleinen Twist, ich verrate ihn aber nicht. Das müsst ihr euch mal kaufen, das Buch, und dann durchlesen und dann vielleicht fällt's euch hinterher auf.
Ich habe es verstanden.
Verrat's nicht.
Ich sag nichts.
Der Autorenname ist vielleicht ein Hinweis. Aber nicht googeln jetzt. Einfach mal lesen, wenn es noch gibt, kaufen, lesen, lustig zu lesen. Macht Spaß. Und am meisten Spaß macht, wenn man nicht weiß, was der Twist des Buches ist.
Helmut Kohl, ey.
Ja, echt, ey.
Mann, ich muss
mal. Helmut Kohl, ey. Was der uns heute an die Hand nehmen würde und durch diese Wirren der Welt leiten würde, ne? Der hätte bestimmt einen Podcast heute, Helmut Kohl. Zusammen mit Norbert Blüm.
Ich frage mich immer, in was für eine Lehre fällst du eigentlich, wenn du der mächtigste Mensch eines Landes warst, ja? Und danach irgendwie in Rente gehst, beziehungsweise, ich bin auch bei Merkel da wirklich gespannt, weil es ist ja wirklich so, auch bei Obama, bei Menschen, die lange irgendwo in so einer Machtfunktion, beziehungsweise unter Stress stehen und ähnlichen, die fallen ja dann irgendwann zusammen und ergrauen über Nacht auch schon fast. Das ist bei Obama ja auch so ein bisschen so gewesen. Bei Helmut Kohl war es ja noch drastischer. Wie wird es bei Merkel sein? Keine Ahnung. Es gibt niemanden, der erstarkt aus diesem Amt zurückkehrt und sagt, geil, jetzt lebe ich mal wieder, sondern alle glühen so langsam aus danach, finde ich, so Menschen. Also das ist, kann man das so sagen, du glühst
vielleicht auf. Vielleicht macht Angela Merkel so ein privat betriebenes Jump House auf, irgendwie auch im Berliner Umland, wo die einfach nur an der Kasse sitzt und sich freut, dass da Kinder Spaß haben und 3-4 Mal am Tag einer mit einer schweren Wirbelsäulenverletzung rausgetragen wird und sie das alte Kanzlergesicht aufsetzen kann. Weißt du, dass sie die Ambivalenz und die Ambiguität, das ist das Wort wieder, von Jump Houses. Kennst du diese Trampolin-Welten?
Ja klar, aber das mache ich nicht mehr, da bin ich zu alt für. Ich fahre jetzt auch, ich habe mir überlegt, mit Mitte 40 fährt man auch keine Achterbahn mehr und so. Da sind die Gedärme und alles schon viel zu wackelig, dass da irgendwas durcheinander kommt. Keine Lust, dass da irgendwas kopfüber rausfällt bei mir oder so. Oder sich völlig irgendwie, oder dass du, ganz ehrlich, aus einer dummen Idee dich selber ein bisschen zu, also zu viel noch, das ist passiert vielen Männern auch in meinem Alter, hier große Männer zum Beispiel, dass sie sich überschätzen und denken, ich habe das auch immer noch drauf. Ich jump jetzt mal hier kurz übers Gelände und dann bleibst du haken und reißt dir ein Bein ab oder ähnliches. So schnell geht das ja. Das passiert ja ganz häufig. Jan, ich habe jetzt so viel Ingwertee getrunken, ich muss mal, glaube ich, ganz kurz absetzen, diese Sendung. Ist das machbar? Dürfen wir das machen? Weil ich mal ganz kurz für kleine Podcaster muss.
Podcaster, ja. Machen wir das? Wir haben jetzt eben so viele Songs draufgepackt, dann machen wir jetzt nichts auf die
Doch, Fliegen ein Song will ich. Kellermensch will ich mit Nothing. Das ist ein neues Lied, das ist so ein theatralisches, trauriges Kellermensch mit Nothing möchte ich gerne draufpacken. Und dann will ich noch ein bisschen mit dir quatschen. Auch, warte mal, heißt das?
Ach komm, dann mache ich noch von Jefferson Airplane Somebody to Love drauf. Ich hab so eine psychedelische Rockphase gerade. Jefferson Airplane. Ach komm, dann mache ich direkt zwei drauf. White Rabbit und Somebody to Love von Jefferson Airplane. Mega Songs.
Es ist 11.30 Uhr am Donnerstag, ihr hört die Sendung erst am Sonntag, ihr seid jetzt gerade am Pumpen, ihr seid gerade dabei, euch zu tätowieren oder was wegzutätowieren oder ihr lasert euch gerade oder ihr seid gerade dabei, euch ein Arschgeweih hinten drauf zu tätowieren oder ihr macht gerade Brazilian Waxing oder ihr habt gerade einen tierischen Streit mit eurer Freundin gehabt oder mit eurem Freund und habt gerade Versöhnungssex oder ihr seid ein gleichgeschlechtliches Paar und hasst uns für unsere heterosexuellen Ansichten, aber heute hört ihr mal unsere Sendung oder ihr seid irgendwelche Typen, die diese Sendung hören, damit sie rausfinden, wo wir wohnen. Egal, was ihr auch immer macht, das ist Fest und Flauschig, das ist der Podcast. Wir machen eine kurze, kleine Pinkelpause und dann sind wir wieder für euch da, Leute.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt. Aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Mach ich nicht. Elmshorn. Nö. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Nö.
Sagt ja zu Fest und Flauschig. Wir sind wieder da. Ja. Ich habe mich kurz
aburiniert.
Ich habe aburiniert. Ja.
Wie ist das? Ja. Lass mich ganz kurz mal eben, bevor wir wieder in die Sendung reingehen, nur mal eben kurz was Strukturelles fragen, weil wir haben ja jetzt diese Mittwochssendung.
Ja.
Wie unterscheidet sich das eigentlich? Also wollen wir die Sendung in Zukunft so gestalten, dass auch, weil es gibt einige Leute, die sagen, nee, oh, jetzt kommen sie zweimal die Woche, oh nee. Oh,
das nee, war der Untergang bei Stefan Raab, da war alles vorbei. Quatsch, da ging's bei Stefan Raab erst richtig los. Ich habe gestern irgendwie übrigens ProSieben angemacht, muss ich kurz noch erzählen. Und da laufen immer noch Sendungen, die Stefan Raab vor 15 Jahren entwickelt hat. Schlag den Star ist jetzt irgendwie mit Schlag den Typen. Elton haben sie als einziges noch dagelassen. Das steht da rum. Und dann sind das so zwei aus dem Publikum, die gegen Natur.
Heißt jetzt, hau Elton in die Fresse. Oder Schlag den Star.
Ja, irgendwie so. Und dann spielen so zwei Typen, die machen dann so Torwandschießen oder so. Zwei random Guys. Und Elton moderiert das. Und irgendwie ist es noch so Bruchteile aus dem, das ist ja wirklich, ich bin ja keinem Fernsehsender verpflichtet, ne? Aber ich find's wirklich krass, wie sehr bei ProSieben immer noch der Geist und die Ideen von Stefan Raab verbraten werden, weil da irgendwie anscheinend wenig Neues, außer vielleicht Jürgen Klaas.
Ich habe auf jeden Fall gedacht, die Leute, die das nicht mögen mit dem Mittwochsding, erstmal waren wir wahnsinnig lang am Mittwoch. Das finde ich, sollten wir so ein bisschen eindämmen. Wir sollten es nicht übertreiben, weil es ist ja eigentlich dafür gedacht, wir haben uns immer geärgert, dass wir immer nur Sonntagssendungen machen und dass in der Woche so viele Sachen passieren, auf die wir dann entweder zu spät reagieren oder gar nicht reagieren. Und manchmal rufen wir uns dann privat an, um uns gegenseitig quasi davon zu erzählen.
Kenntnis zu setzen.
Ja. Und dann kann man doch einfach da ein Aufnahmegerät bei laufen lassen und das einfach dann an Spotify weitergeben. Ist doch bescheuert, das nicht zu machen. Und das ist der einzige Grund, dass wir vielleicht die Leute, die das Mittwoch scheiße finden, grundsätzlich als Hörer zweiter Klasse behandeln und dass die auch nicht mehr so gerne am Sonntag aufgenommen. Also die dürfen auch nicht mehr so gerne am Sonntag. Die will ich auch gerne nicht mehr, jetzt heute nicht mehr so gerne haben.
Die willst du ausgrenzen. Die Mittwochs nicht gut
ich finden, nicht
sollen
so,
Sonntag
ja, auch ich finde es nicht so gut. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich finde es nicht so gut, wenn die Leute, die das Mittwochs nicht gut finden, dass die heute, die sollen sich heute mal schön hinten anstellen.
Ey, Jan, von denen will ich auch. Wir riskieren so viel. Wir sind sowieso die schlechtesten von allen Podcastern wahrscheinlich mit Fanpflege. Die anderen reden immer so mit, hey, ihr da draußen, hier sind euch, haben Spitznamen, machen Veranstaltungen, haben die Hörer, haben die Privatnummern der Podcaster, weil auch nur vielleicht manchmal bei manchen fünf zuhören und so. Das muss ich auch mal sagen. So irgendwelche Podcast-Leute, die mich anschreiben, na, von wem habt ihr denn die Idee mit zweimal senden? Das macht hier unser, wir machen, Mirko und Uwe machen das nämlich auch mit ihrem kleinen Whisky-Podcast. Die machen auch zweimal die Woche. Habt ihr die Idee vielleicht von denen geklaut? Nein, ich höre die, euren kleinen Scheiß Whisky Podcast nicht, Mann, ey. Lass mich in Ruhe. Ja,
ey, und ganz ehrlich, und dann diese gehässigen Sachen, krieg bei Instagram irgendwelche Nachrichten, es gibt offenbar einen deutschen Podcastpreis und dann denke ich mal, wenn Leute mir davon schreiben und sagen, guck mal hier, wer alles, was da alles gibt, dann denke ich mir, Alter, ganz ehrlich, weißt du was? Erstmal Preise sind, das ist immer schön, Preise zu haben, man freut sich dann immer, aber es hat noch nie einen Preis, ein Produkt besser oder schlechter gemacht oder erfolgreich oder weniger erfolgreich. Das ist immer nur zu selbst, die Arbeit bleibt immer die gleiche. Und mal ganz ehrlich, deutscher Podcastpreis, wir brauchen keinen deutschen Podcastpreis, nee. Der deutsche Podcastpreis ist die Auszeichnung für unseren Podcast!
Ja.
Dass es den überhaupt gibt, das ist unsere Auszeichnung! Sag ich dir jetzt mal ganz ehrlich! Ich brauch keinen deutschen fucking Podcastpreis! Der deutsche Podcastpreis, der ganze deutsche Podcastpreis ist eine Auszeichnung für unsere Arbeit!
Und ich will, dass unsere beiden Köpfe da drauf sind. In Bronze gemeißelt! Inge Meisel-mäßig, in Bronze gemeißelt! Jan und Olli!
Und nicht der Moment, wo sie zwei Sendungen die Woche hatten, sondern die erste Sendung nach der zweiten Sendung die Woche, an dem Sonntag danach.
Für das den kriegen sie
Moment,
den Preis.
Wo Jan und Olli endgültig den Verstand verloren haben. Und wo ich ab dem Moment, habe ich sie dann gar nicht mehr gehört. Da habe ich mir nämlich die was gehört,
ja, wo
es viel coolere gab. Die viele, die...
Aber das Gute, weißt du, was das Gute ist? Als wir zu Spotify gewechselt sind, da war es ja schon, oh, das ist jetzt endgültig das Ende. Keine Lust, so ein Streamingdienst. Und es ist ja immer irgendwas. Du kannst ja keine neue Entscheidung, keinen neuen Weg und nichts machen, ohne dass irgendjemand sagt, oh, das ist es jetzt gewesen. Und manchmal treffen Leute auch, manchmal ist es das wirklich gewesen, aber oft ist es das auch nicht. Na, das ist ja nun mal so. Und das wissen wir auch alles besser. Das ist auch das Geile, wenn man älter ist. Man hat dieses ganze Szenario schon 10.000 Mal erlebt.
Ja, wie oft ist, ganz ehrlich, ja. Wie oft ist das bei uns schon, ist es das schon gewesen? Wie oft ist es das schon gewesen in deiner Karriere? Also bei mir bestimmt alle zwei Jahre ist das schon gewesen.
Also
alle
zwei Schulz, Jahre. Ey, die Mucke hört ja sowieso keiner von dem, ist sowieso voll traurig, was der so alles macht und dann hier. Es ist immer so viel Gehässigkeit drin und inzwischen, das ist das Allerschönste, juckt's mich nicht mehr. Ich freue mich sogar darüber, dass sich einer über mich ärgert. Das ist wirklich so.
Ja. Manchmal es juckt freut uns mich. So wenig, dass wir darüber jetzt schon seit 10 Minuten reden. So
nein, darüber reden wir nicht. Wir reden jetzt darüber, weil jetzt gerade mal wieder eine Menge Feedback kam mit Leuten mit, muss das jetzt sein und ist ja nicht mehr. Und vielleicht ist es ja so, dass wir bald noch einen dritten Podcast die Woche machen.
Ja, vielleicht machen wir beide noch einfach einen Spin-off, dass jeder von uns nochmal einen anderen Partner sich sucht und dann bei Spotify, dass du, keine Ahnung, du vielleicht einen Beziehungspodcast machst und ja. Ich mache einen über
Politik. Ich mache mit Susanne Wündisch einen. Über unsere langjährige
Sie muss nur noch Ja sagen.
Ja, also sie muss nur noch Ja sagen. Und nur über unsere Arbeitsbeziehung, weil wir haben ja nur eine Arbeitsbeziehung. Aber ein Podcast nur über, ja, neulich finde ich, dass du irgendwie, als du neulich ins Büro gekommen bist, war irgendwie komisches Feeling. Ich weiß nicht wieso, woran es lag. Ja, du bist aber auch auf dem Park. Sonst so eine Gespräche.
Das ist aber nicht schlecht. Ein Podcast, wo man über Arbeitsbeziehungen redet.
Wo man über Arbeit, genau, ernsthaft, warum nicht? Warum muss es immer gleich das große Ganze sein? Mit ihr, ich hab dich beschissen oder hier, mein Pimmel hat letzte Woche eine Entzündung gehabt oder ja, kann ich mit dir schlafen, seit du irgendwie so schwer atmest. Das will ich erst gar nicht wissen. Das will ich auch nicht von Leuten, also generell, es gibt ja, jede Woche wird mir auf Spotify, entweder ist es ein Health- und Lifestyle-Podcast oder es sind wieder die neuen Crime-Busters. Ich will mich jetzt als Podcaster nicht über andere Podcasts beschweren, aber es sind immer so Sachen, die gleich dein ganzes Leben so beeinträchtigen. Ich will manchmal einfach nur dummen Smalltalk von zwei norddeutschen Vollidioten hören. Okay, dann auch genau.
Selbstreferenz. So traurig ist, wir müssen wieder zurück in die Welt der traurigen
Du wolltest eine traurige Rattengeschichte noch erzählen.
Ja, aber bevor ich das erzähle, weil es auch thematisch passt, traurige Rattengeschichte. Der Bundestag hat gerade die Immunität vom AfD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland aufgehoben. Heißt das, dass er jetzt diesen Virus bekommt?
Hoffentlich.
Wahrscheinlich schon, ne?
Das ist so wenn ich den sehe, wird mir auch immer so schlecht, weil der auch noch nicht mal so mit Humor was zu machen ist, so ähnlich ist, weil der für mich wirklich so eine alte Scheißwelt repräsentiert. Das ist...
Er hat am Dienstag war Feierstunde im Bundestag anlässlich der 75. Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Da hat der israelische Staatspräsident geredet und der deutsche Bundespräsident und Alexander Gauland ist in Reihe 1 während der Rede des israelischen Staatspräsidenten ganz rechts außen eingeschlafen. Mhm. Guck, die Strafe, kleine Sünden straft der liebe Gott sofort. Zwei Tage später wird seine Immunität aufgehoben. Es geht um Steuerhinterziehung und den Vorwurf der Steuerhinterziehung. Angeblich gehe es um ein Sprecher von Alexander Gauland sagt, es sei ein reiner Verwaltungsakt, es handelt sich um einen Fehler. Ich sag mal so, in meiner langjährigen Erfahrung mit dem Finanzamt ist es noch nicht so weit gekommen, dass ich mich bei allem Größenwahn, den ich so an den Tag lege, mich getraut habe, dem Finanzamt zu sagen, dass sie einen Fehler gemacht haben und dass sie dann sich doch irren, weil ich mich geirrt habe. Und selbst wenn ich mal versucht habe, das meinem Steuerberater zu erklären, dass das Finanzamt einen Fehler gemacht hat, hat der Steuerberater gesagt, nee, du, ganz ehrlich, halt mal schön die Füße still. Ach, übrigens, ey, letzte Woche, ich hab ja erzählt, dass ich ganz viele Zeitungen lese in der Mittwochsendung und 150 Euro ausgebe. Und da hat sich im Internet eine Diskussion darüber entsponnen, ob ich die Kosten denn dafür absetze.
Das würde mich auch interessieren. Machst du das?
Natürlich nicht. Du kannst Zeitungslektüre nicht absetzen. Das geht gar nicht. Egal, auch wenn du es beruflich benutzt, du kannst nicht Zeitungslektüre absetzen. Und das bezahlt auch nicht die Firma. Das bezahle ich privat und zwar nicht von meinem ZDF-Geld, was zurzeit gar nicht fließt, sondern von meinem Spotify-Geld, von meinem privatwirtschaftlich erwirtschafteten schwedischen Spotify-Geld wird das bezahlt. 150 Euro jeden Monat, damit ich weiß, was in der Welt los ist. Für den Zeitungsmarkt.
Oh, das würde ich auch gerne, dass Spotify mir das zahlt oder so.
Also. Nein, ich, nein.
Ja, ich verstehe, aber dass die, aber die, ich, ey, wo du das gerade sagst, ich finde dafür, dass wir hier, wir machen eine tagesaktuelle Sendung und ich finde, Spotify könnte uns auch mal ein bisschen.
Können wir mal ruhig mal Geld bezahlen.
Oder mal so ein free, ja, so einen freien Zugang für Bild Online, den hole ich mir nämlich nicht, aber damit ich den Gossip da, damit man schneller an die Schwanzbilder vom Wendler kommt, weißt du, oder an die Videos, an die neuesten Gossip-Stories, da würde ich jetzt gerne auch mal so einen Zugang irgendwie haben.
Ich mache das gerne freiwillig für Spotify und ich brauche weder Geld noch irgendwelche sonstigen Zuwendungen. Es geht mir um die Sache. Es geht mir vor allen Dingen um unsere treuen erste Reihe Fans, die
genau, apropos treue erste Reihe Fans, Mary Rose hat sich gemeldet und hat mir eine Mail geschrieben, dass sie fast aus den Schuhen gefallen ist, dass ich letztes Mal so gemacht habe, Respekt für Mary Rose und so, weil ich die irgendwie cool finde. Das ist eine alteingesessene Schlagersängerin, die ihre Karriere beendet hat. Und ich finde das irgendwie so Frauen hier, also ich möchte in jeder Sendung jetzt irgendeinen Namen sagen von irgendeiner Frau, die ich so lange irgendwie cool finde. Ich weiß gar nicht wieso. Heute, ne, Jan, letzte Woche war es Mary Rose. Weißt du, wer es diese Woche ist? Mhm. Isabelle Farrell, die habe ich neulich in so einer Morningshow gesehen. Und immer mega. Und die gibt es einfach schon seit gefühlt 30, 40 Jahren. Ist zeitlos, ist immer was Positives und ich finde die toll. Ich weiß gar nicht wieso, ich habe die auch noch nie kennengelernt, aber ich finde, dass das eine gute Ausstrahlung immer hat. Irgendwie sowas Hippieskes auch. Hast du die mal kennengelernt?
Ich habe die mal auf dem Fernsehpreis kennengelernt, da stand sie zusammen mit Birgit Schrohwanger.
Die war auch im Dschungelcamp, oder? Das machst
du, ne? Ja, aber es geht mir ganz genauso. Ich weiß gar nicht warum, weil die ist immer erhaben über jedem Trash-Vorwurf oder sowas. Ich kenne sie noch von Hals über Kopf, da hat sie den Titelsong gesungen. Oh Schreck, das Kind ist weg, die Eltern sind empört. Ja. Gerade war es dort, jetzt ist es fort, das ist doch unerhört. Da habe ich sie zum ersten Mal gesehen und seitdem hat sie sich in meinen Kopf gebrannt. Ist, glaube ich, eine gute Freundin von Harpe Kerkeling. Und
ist oder war, auf alle Fälle. Und sie hat auch mal eine Phase
gehabt. Ist, glaube ich, immer noch eine gute Freundin.
Und ich glaube, sie hat sogar mal eine Phase gehabt, wo sie einen tierisch abgenervt hat mit irgendwas. Aber trotzdem, vielleicht sieht auch selbst wenn Leute nerven, dass man die sympathisch dabei findet. Weißt du, was ich meine?
Auch Frauke Ludowig hat mir öfter schon mal geschrieben, weil wir sie immer lobend erwähnt haben, war auch ist eigentlich eine schöne Rubrik. Jan und Olli erwähnen Frauen ihres Lebens.
Ich weiß, es geht gar nicht um, ich meine damit ja auch nicht so jetzt irgendwie so, es ist ja momentan, es geht dann immer um sondern irgendjemand, der schon lange irgendwo dabei ist, dem, wo einem so manchmal auffällt, ach, den sehe ich ja auch gerne. Ich weiß gar nicht, wieso das war. Isabelle Farrell war in so einer, die macht so eine Morningshow oder so, moderiert die. Und dann habe ich gedacht, im ersten Augenblick, cool, dass die noch da ist. Und ey, die sieht ja immer noch so jung und jugendlich aus wie früher. Cool, dass die das dann noch moderiert. Deswegen ist das echt eine schöne Rubrik. Unterschätzte Persönlichkeiten des deutschen Fernsehens. Darüber mal.
Ich habe das letztens, als ich in Amerika saß, ich im Washington Square Park und habe im Internet rumgesurft, weil mir New York nicht aufregend genug war. Mhm. Und dann hatte ich auch so einen Moment und dann bin ich auf das Lebenswerk von Hildegard Krekel gekommen. Ja. Kennst du vielleicht von hier Ein Herz und eine Seele?
Ja, natürlich.
Und, klar. Bei Club Las Piranhas.
Das fand ich immer mega.
Durchgescrollt und hab geguckt, wo hat die überall mitgespielt. Und die hat in nahezu jeder guten, wirklich den Test der Zeit bestehenden deutschen Fernsehproduktion, hat Hildegard Krekel immer mindestens eine Nebenrolle gespielt.
Das soll Rio de Janeiro sein? Das habe ich mir Jan Sandert vorgestellt. Das ist im Flugzeug am Ende, wo sie da irgendwie...
Auch bei den Anrainern hat die mitgespielt. Oder bei...
Lebt die noch?
Die lebt nicht mehr, die ist 2013 leider an Krebs gestorben.
Ach, die habe ich auch so gemocht. Die ist, also die, ihre ganze Art zu spielen, ihre Mimik, super witzig. Ja. Super toll.
Und es ist wirklich, die Kunst ist nämlich, das kann quasi der Sexist in mir sein oder der von einer Männerwelt geprägte Fernsehfuzzi sein, dem das nie aufgefallen ist. Aber es ist wirklich so, immer habe ich, bestimmt einmal im Monat an Hildegard Krekels Performance irgendwie. Mindestens einmal im Monat denke ich daran.
Die ist mir auch total in den Kopf rein. Witzig, dass du das jetzt sagst. Ach komm, lass uns noch ein bisschen ganz kurz, da gibt's so einige Persönlichkeiten. Edith Hanke war auch jemand, die ich als Kind immer gesehen habe. Kennst du Edith Hanke noch? Google mal Edith Hanke. Die war in jedem Berliner Film so mit Günther Fitzmann oder mit irgendjemand. Und das war so eine rührende Berliner Seele. So, ich bin jetzt ja Oma in der Küche, dann gehe ich mal da. Das war so ein bisschen leidende, witzige, komödiantische.
Ja, ich weiß.
Weißt du? Es hat sie auch bei mir total reingebrannt, weil die auch wahrscheinlich in der Kindheit gefühlt in jeder dritten Serie irgendwo mal aufgetaucht ist. So, ne?
Aber ja, geht mir komischerweise so, kennst du vielleicht Regine Hildebrand, die verstorbene, ich glaube, brandenburgische irgendwie SPD-Tante, so eine kurzhaarige, Berliner Schnauze, die diese komische Berliner Putzfrau-Nummer, die Sigmar Gabriel hat auch mal so eine Putzfrau gehabt, die er mal vorgezeigt hat. Das hatte sie so ein bisschen professionalisiert und hatte so eine Zugänglichkeit, die ich auf eine Art, auch wenn das total Masche war, immer so rührend fand. Und an die muss ich auch komischerweise öfter mal denken. Aber in anderer Form als jetzt an Hildegard Krekel, die als Schauspielerin ich einfach immer unterschätzt habe, bis mir irgendwann auffiel, dass ich so oft an die denke, dass es gar nicht sein kann, dass es eine schlechte Schauspielerin ist, sondern das muss eine das ist eine unglaublich gute Schauspielerin.
Das war eine wahnsinnig gute Schauspielerin.
Sich in mein Unterbewusstsein reinzuspielen.
Ja.
Und alleine, weißt du, wie die da mit Dieter Krebs zusammen das jugendliche Paar mit bei Tetzlaffs bei Ein Herz und eine Seele gespielt hat und diese leichte Angenervtheit von diesem stockkonservativen Vater und dieser dusseligen Mutter und dieses da abhängen müssen in dieser Wohnung, wie geil die das gespielt hat.
Aber, wenn wir jetzt schon dabei sind, ne, wer sich auch absolut in mein Gedächtnis gefräst hat, Katharina Brauren, die Mutter aus Ödipussy von Loriot. Mutter!
Ja,
dieses
fliehende Kinn, hat was von Edith Hanke, wenn ich sie jetzt sehe.
Ja, genau. Ja, das ist auch eine der prägenden Frauen, die 1910 geboren, 1998 gestorben, die hat eine unglaubliche Mimik, unglaublichen guten Humor und, auch ihre Stimme, das ist auch eine der Frauen aus meiner Kindheit oder Vergangenheit, die sich reingefräst haben. Toll, sorry, ich bin jetzt gerade
ganz aufgeregt.
Ich versuche jetzt immer nicht mehr zu schmatzen. Ich trinke hier Tee und heimlich esse ich auch ein bisschen.
Auf damit, ganz ehrlich. Mittwochsendung und jetzt hört Olli auch noch auf zu schmatzen. Dann haben wir bald gar keinen mehr. Olli,
ich will nicht mehr pöbeln. Ich will weniger Pimmelwitze machen. Ich will nicht mehr so viel schmatzen. Und ich möchte einfach das, was die Leute seit Jahren an mir kritisieren, verbessern. Damit ich jetzt endlich der Mann werde, den die Leute endlich hören wollen. Und damit wir nicht die Hörer verlieren und so. Also ich werde nicht mehr schmatzen. Ich werde nicht mehr für Penis andere Wörter benutzen. Und ich werde jetzt auch nicht mehr hier genau essen oder irgendwas machen. Und auch nicht mehr negative Stimmung verbreiten. Das ist mein Ziel fürs neue Jahr.
Ja. Haben sie auf jeden Fall die Töchter von Hildegard Krekel bei mir gemeldet, weil die ganz geschockt waren, dass ich irgendwie 7-mal über ihre Mutter getwittert habe und haben gedacht, das ist ein Witz. Ich muss an dieser Stelle vielleicht nochmal ganz offiziell sagen, dass es natürlich kein Witz ist. Meine ich total.
Ach, du hast getwittert gerade?
Nein, ich habe dann, als ich in dieser Hildegard Krekel, oh Gott, das ist ja eine unfassbare Schauspielerin. Ich denke seit ich Jugendlicher bin über Hildegard Krekel und ihre Performances nach, ohne dass ich das gemerkt habe.
Hat die geredet? Immer so ein bisschen.
Dann habe ich das mal getwittert, dass es offenbar eine bislang aus meiner eigenen Dusseligkeit heraus völlig unterschätzte großartige Schauspielerin ist, die ich viel zu wenig gewürdigt habe in mir selber drin. Und dann haben die Töchter von Hildegard Krekel, glaube ich, zwei Töchter, haben dann direkt irgendwie bei Twitter liebe Grüße unbekannterweise, haben dann beide bei Twitter geschrieben, dass sie da irgendwie Sorge haben oder dass es jetzt ein Witz ist oder ob ich das ernst gemeint. Meine ich ganz ernst.
Kann ich unterschreiben, dass das erstmal. Ich fand die auch immer so super. Warte mal, hier gibst du. Sag mal, Hildegard Krekel. Ist das die richtige? Geboren 1952, gestorben 2013. Reden wir von der gleichen die ganze Zeit. Ein Herz und eine Seele.
Es gibt nur eine. Die Tochter, die kleine Tochter in Herz und eine Seele.
Ach, die kleine Tochter. Nee, wir haben die ganze...
Die Mutter, die Tochter.
Die meinst du, Gott, wir haben die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet. Wie peinlich. Ey. Ich sehe gerade Hildegard Krekel. Das war die war auch super. Ja, Mann, natürlich.
Wen meinst du denn jetzt? Wer hat denn bei Herz und eine Seele noch mitgespielt?
Die Mutter. Die Mutter. Die auch bei
Otto. Man dachte, das ist Heidi Kabel, aber das ist nicht Heidi Kabel gewesen.
Die fand ich so witzig. Die hat auch im Otto-Film mitgespielt. Die hat in ganz vielen Filmen mitgespielt, Mann. Hildegard Krekel ist viel zu früh gestorben.
Ja, das stimmt. Heißt denn die Mutter von
warte mal.
Wie heißt denn, die nicht Heidi Kabel ist?
Nee, aber die fand ich so mega. Elisabeth Wiedemann. Ach, die fand ich so mega mit ihrer Stimme. Elisabeth Wiedemann hieß die. Oh, geil. Das lassen wir genauso drin, wie wir uns mal schön 10 Minuten aneinander vorbeigeredet haben.
Aber ganz kurz, kannst du nicht verstehen, dass ich Hildegard Krekel im Kopf
voll
hatte?
Voll. Also. Aber mir ging's deswegen habe ich auch Katharina Brauer und so noch gesagt, um dieses klassisches Bild dieser komödiantischen älteren Damen, die mit so tollen Stimmen und so tollen Frisuren und sehr streng und also sehr gute Rollen gespielt haben in Ödipussy oder in Otto oder in diesem ganzen Film. Und da gehört Elisabeth Wiedemann für mich ein dazu. Und die war ja, glaube ich, auch nicht. War die nicht auch bei Ein Herz und eine Seele? Ja, natürlich, das war ja die Mutter. Deswegen diese Verwechslung. Oh Mann, ey. Was für eine zerfahrene Fick-Sendung hier. Ich hab wieder richtig schlechte Laune, Alter. Und ich merke meinen Pimmel wieder. Mein Penis wieder Pimmel nennen jetzt.
Mann, ey, was für eine Scheiße. Da will man einmal professionell arbeiten oder labert man jetzt 10 Minuten aneinander vorbei wie so ein Opfer. Kein Wunder, dass die anderen uns alle überholen hier. Podcast-Pupschloch und wie die da alle heißen. Mann, ey, Jan, reiß dich mal ein bisschen zusammen.
Aber ich hab doch...
Echt jetzt?
Wenn du Elisabeth Wiedemann mit Hildegard Krekel verwechselst, ist das doch nicht mein Problem. Ganz ehrlich. Lass uns das mal schön genauso drin lassen. Einfach um uns um ein bisschen menschlich mal wieder durchschimmern zu lassen.
Ich wollte eigentlich heute mit dir die großen 5 Vorspeisen machen. Aber
du mich, darf ich dir nicht meine Rattengeschichte erzählen?
Ach so.
Soll ich die nächste Woche erzählen?
Soll ich die Mogge schon? Ich mach Mogge schon mal an. Nee, erzähl mal die Rattengeschichte bitte.
Pass auf, ich habe ein Ferienhaus auf Jüst, das ist jetzt immer hier offiziell zugegeben. Na und, macht nichts, ich habe das letztens winterfest gemacht, bevor ich nach New York gefahren bin, immer kurz vorbeigucken, wie da so die Lage ist. Und die Nachbarn sind pingelig und gucken immer und sagen, wollen natürlich, das ist eine Urlaubsinsel, super Strände. Im Winter ist nicht so viel los, aber es ist eine ganz wunderschöne Insel und das ist eine ganz feine Straße, in der das ist. Und das ist ein ganz feines, schönes, weißes Haus mit so einem Vorgarten. Und da bin ich nur einmal die Woche, einmal im Jahr eine Woche und den Rest der Zeit steht es da leer oder ich vermiete es irgendwie an englische Airbnb-Touristen, die dann irgendwie, keine Ahnung, da irgendwie saufen, egal. So, und jetzt hat mein Nachbar gesagt, Jan, du hast eine Ratte im Vorgarten. Und Italiener, und es ist süß, es ist eine Insel, es ist viel Natur. Er meinte, nee, wir wollen das hier in der Straße nicht haben, mach was. Und ich dann so, okay, fuck, jetzt habe ich eine Ratte. Deine Rattengeschichte ist ja legendär in die Annalen dieser Sendung eingegangen.
Ja.
Deiner Ratte hast du mal, glaube ich, ein Bein abgeschlagen. Und dann
aus Versehen, ich wollte dir eigentlich helfen, dass sie rauskommen. Das Bein habe ich 3 Wochen später getrocknet gefunden und ich dachte erst eine Salzstange. Ich habe sie so genommen und dachte so, geil, noch was zu essen, wenn ich es hatte. Und ich dachte, das ist ein scheiß Bein der Ratte gewesen.
Naja, aber die war in deiner Wohnung. Ich habe eine Ratte im Vorgarten und jetzt habe ich gedacht, ich bin natürlich Tierfreund, ein großer Ethiker und Hobbymoralist und was mache ich jetzt, wenn die Ratte weg soll, ich bin dem sozialen Druck meiner Nachbarschaft ausgesetzt, Jüst und so, jetzt wissen auch die Leute, ich bin auf Jüst, habe da mein Inselrefugium, wo mich keiner stört, wo keiner weiß, dass ich da bin und so. Und
alleine.
Dann, ganz alleine immer, obwohl das Haus viel zu groß ist, egal. So und jetzt habe ich gedacht, okay, ich muss die Ratte fangen, was mache ich da? Ich habe auch die Löcher gesehen, die Ratte hat sich da schon eingebuddelt, ist also eine Naturratte, keine Hausratte, keine Kanalratte, sondern so eine fette, dicke Naturratte und das sind die schlimmsten. Die sind wirklich Riesenviecher.
Ja,
deswegen ist es auch aufgefallen. Und es war dann teilweise so, als ich dann vorletzte Woche, Anfang Januar da war, dass Leute angehalten haben vorm Haus und haben geguckt und haben auf den Vorgarten gezeigt. Das ist wirklich kein schöner Vorgarten, aber mit so ein bisschen pflegeleichten Pflanzen. Und da haben die auf den Vorgarten gezeigt und gesagt, guck mal, oh, was ist denn da? Dann ist die Ratte rumgebuddelt. Und dann haben die dann geguckt, wie ich dann im Fenster stehe und haben die buddelnde Ratte und mich in Verbindung gebracht. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich was, auch weil die Nachbarn Druck machen.
Ja.
Und dann bin ich zum Baumarkt gefahren, am Festland zum fucking Baumarkt, weil es die Utensilien nicht gab.
Rattengift.
Bin ich extra rübergefahren. So, und hab dann Rattenfallen geholt. Ich stand im Baumarkt am Rattenfallenregal und hab dann gedacht, was machst du denn jetzt? Eine Lebenfalle oder eine Todesfalle? Und da habe ich gesagt, okay, ich lasse die Ratte einfach selber ihr Schicksal entscheiden. Ich habe 2 Fallen gekauft. Eine Falle, eine Todesfalle, also wo sie von so einem fetten Ding, wie so eine große Mausenfalle, wo sie zerquetscht wird, von so einem fetten Bügel, ratsch, und dann ist das Genick durch. Und die andere Falle war eine Lebenfalle, wo sie ihn einfach mit so einem Stück Speck, habe ich so ein Stück Tiroler Speck daran gemacht. Und dann wurde in so einen Käfig gelockt werden.
Ja,
und habe gesagt, lege ich die beide aus, soll die Ratte selbst entscheiden. So, und jetzt pass auf, was passiert ist. Jetzt habe ich einen Anruf bekommen. Und zwar war das am Dienstag, als wir die Sendung aufgezeichnet haben. Montag habe ich einen Anruf bekommen von meinem Nachbarn. Die Ratte ist in die Falle gegangen. Das hat er mir aber nicht gesagt. Also der Nachbar kümmert sich um das Haus, wenn ich nicht da bin. Und ab und zu sagt er mal, was los ist. Die Ratte ist in die Falle gegangen.
Ja.
Und in welche Falle ist die Ratte gegangen? Na,
in die Lebenfalle.
Lebend oder? In die Lebenfalle. Und weißt du, was der Nachbar gemacht hat?
Die tot gemacht.
Ja. Der hat die Ratte genommen und hat in der Badewanne versenkt. Er hat ihn nicht einfach nur tot gemacht, sondern weil er das so eklig fand, hat er die Rattenfalle, den Käfig genommen und hat die Rattenfalle einfach in die gefüllte Badewanne gelegt.
Wirklich?
Und hat die Ratte ersaufen. Ja.
Oh nein.
Und ich dachte so, und weißt du auch warum?
Warum?
Warum? Ich habe gesagt, Heinz, warum tust du in die Badewanne, säufst du in der Badewanne? Warum schmeißt du nicht einfach ins Meer wenigstens? Weißt du, warum er die in der Badewanne ersäuft hat? Weil er meinte, er wollte die Rattenfalle ist ja wiederverwendbar.
Wirklich? Ist sie denn auch wiederverwendbar oder nicht?
Ja, natürlich. Das ist einfach ein Käfig, man kann sie wieder aufspannen. Der hat aus Geiz, weil er Schiss hat, dass die Ratte nochmal wiederkommt, hat die Ratte dann, erstmal hat er mein Setup, mein mega moralisches Setup, dass die Ratte sich selber entscheiden konnte, ob sie leben oder sterben möchte, hat er dann untergraben, indem er die Ratte einfach tot gemacht hat. Und dann hat er die nicht einfach nur ins Meer geworfen oder sowas, irgendwohin einfach weg,
sondern
hat die dann in der Wanne ertränkt, weil er die Falle behalten wollte, weil die Falle ja 9 Euro kostet.
Aber weißt
ich dachte, Alter, weil da ist so viel falsch an der Geschichte. Da ist so viel falsch an der Geschichte. Und aber ich habe es wirklich echt gut gemeint. Ich habe es wirklich gut gemeint.
Und wahrscheinlich hat er auch erst die Falle in die leere Wanne gemacht und dann so langsam das Wasser aufgedreht, so dass die Wanne
und dann gemerkt, dass weil in der Falle, die hat einen Holzboden, dass die erst noch so ein bisschen auch noch schwimmt und dann muss er noch
runterdrücken. Besenstiel nach. Genau, mit dem Besenstiel so runtergedrückt. Noch.
Ja, es tut mir leid, dass wir ab und zu mal wieder eklige Tiergeschichten erzählen. Und das heißt nicht, dass ich keine Achtung habe vor dem Leben der Tiere, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe, ich war in diesem Zwiespalt zwischen der Zivilisationswelt des Menschen und dieser Tierwelt und ich wollte beidem irgendwie gerecht werden und am Ende hat der Mensch es mal wieder kaputt gemacht.
Ja, Mann, aber der Mensch.
Liebe Grüße, Heinz auf Jüß. Der hört den Podcast eh nicht, der ist ein NDR2-Hörer, der hört NDR2 noch auch terrestrisch und nicht mit DVB-T, mit schlechtem Rauschen und Empfang und so. Nee, Quatsch, nicht NDR2, der NDR1 Radio Niedersachsen hört der immer noch, in seinem alten Röhrenradio, der hört das alles eh nicht. Oh. Aber Heinz hat's echt verkackt, ganz ehrlich, ey.
Ja, Mann, aber die Mann, Menschen... Ey,
ich hab's nur gut gemeint.
Menschen verkacken es alle so, was Tiere angeht. Ich bin jetzt auch gerade wieder so auf dem Tierfilm, seit ich diesen Hund hab, ne, seit ich meinen kleinen Juri hab. Ey, Jan, echt keine witzige Geschichte, aber eine Geschichte meiner Kindheit, die mich lange wirklich traumatisch verfolgt hat. Also wo ich, mein Opa hatte früher einen Bauernhof. Das ist jetzt mal kein Witz, nicht diese ironische Pearl Herbert Geschichte, sondern der hat ja wirklich mit Tieren gehandelt. Mein Uropa sogar, der hat gehandelt und der hatte einen Bauernhof, einen kleinen, wo der seine Zwerghühner und alles hatte. Das war in Norderstedt und da gab's im hinteren Bereich dieses ziemlich großen Areals gab's da einen Gerüstbaufirma, die hießen Kessler. Und das waren so richtig gestandene Typen und ich damals so 5, 6, 7 Jahre alt war und ich bin dann immer, ich hatte Angst zu denen hinzulaufen. Die haben dann, wenn die Feierabend gehabt haben, da zwischen ihren Gerüstbaustangen gesessen, da sind ja immer von irgendeinem Auftrag gekommen, haben Bier getrunken. Mein Opa hat sie mit denen gegrüßt und ich hatte immer ein bisschen Angst vor denen, weil das einfach so kantige Typen waren. Ich war ein schüchternes Kind und dann erinnere ich mich genau, und das ist jetzt kein witziges Pointe oder solche Geschichte, wie eines Tages einer dieser Typen, Rudi hieß der, mit dem Sack, wo sich alles drin bewegt hat, nach hinten, war so ein See gegangen ist und ich ihm hinterhergelaufen bin, was machst du denn da? Und er so, ja, die Katze hat schon wieder geworfen und dann da wirklich diese Katzenbabys ertränkt hat und das war ein ganz normales, und ich habe geheult, ich habe geschrien, ich bin zu meinem Opa gelaufen und habe ihm gesagt, Opa, mach irgendwas, und mein Opa hat das auch nur ganz stoisch und hat gesagt, so, boah, da kann ich auch nichts machen, das sind nicht meine Katzen, ne? Und das ist an diese und das hat mich wirklich viele Nächte meines Lebens den Schlaf gekostet und wenn ich jetzt zurückblicke, wie grausam der Mensch einfach und wie weit wir immer von unserer Menschwerdung, alleine in dieser Sache, wie weit wir immer noch entfernt sind davon, auch an mich, zu erkennen, wie wertvoll ein Leben ist und wie sehr man irgendwie das schätzen sollte. Und das ist jetzt eine Geschichte, die ist vor 40 Jahren passiert oder vor 35 Jahren. Und das hat mich wirklich so im Mark erschüttert, wie der Mensch so mit Leben umgeht und wir selber, ich esse ja immer noch auch Fleisch, obwohl ich das immer weiter zurückziehe, dass man sich das ab und zu mal so klar machen muss. Und das neue Buch von Jonathan Safran Foer, glaube ich, ist ein ziemlich gutes Buch, wenn es um Klimawandel und wenn es um Tiere geht, um mal ganz kurz diesen Bogen zu spannen, was, glaube ich, auch eine sehr vernünftige, ich habe selber noch nicht gelesen, aber ich traue dem Mann immer nur gute Bücher zu und der schreibt sehr vernünftig und so, ne? Und ich glaube, das ist das nächste Buch, was ich lesen werde. Das ist jetzt kurz alles zusammengefasst, aber das hat mich einfach so dermaßen, oh, dieses Bild werde ich nie vergessen. Das ist eine schöne Geschichte für unseren Podcast gewesen, ne?
Oh Gott. Ja, ja.
Der Mensch ist ein grausames Tier. Das wollte ich einfach.
Und dann haben wir den Bogen zu meinem ernsten Rant vom Mittwoch zu schlagen. Ich habe noch einen Film empfohlen bekommen, den habe ich mir angeguckt daraufhin.
Aber nicht der Junge mit dem gestreiften Pyjama.
Nein,
boah, der Film, macht
ist eine Doku bei YouTube aus dem Jahr 1999. Der Film heißt Drei deutsche Mörder, Aufzeichnungen über die Banalität des Bösen. Und das sind, es sind 45-minütige ausschließlich Interviews mit drei SS-Auschwitz-Typen, Tätern, die verurteilt wurden.
Okay.
Ist die Sendung zu Ende?
Ich mache mal ein bisschen Musik schon mal im Hintergrund. Das war jetzt immer diese Bögen, die wir schlagen. Wir wollten heute die großen 5 Vorspeisen machen, Jan. Aber die machen eigentlich, wir nächstes Mal.
Nee, mach mal die Musik. Wollen wir nicht noch, oder wollen wir es am Mittwoch machen, die großen 5?
Die großen 5. Lass mal am Mittwoch die großen 5, einen kleinen kulinarischen Block machen. Ich würde gerne ins Bett meine Erkältung auskurieren. Mir geht's echt nicht so gut gerade. Ich habe so leichten Schweiß auf. Das ist immer ätzend. Hoffentlich ist wirklich kein Coronavirus. Aber ich glaube noch nicht, dass er hier angekommen ist. Ich habe so leichten Schweiß auf der Stirn. Ich glaube, ich werde krank. Ich glaube, ich werde gleich nochmal ganz doll hier im Technikraum alle umarmen und dann einfach ganz schnell verschwinden.
Ich glaube, der Bundestag hat deine Immunität auch aufgehoben, Olli. Kann das sein?
Ich weiß nicht, ob meine Immunität... Ja, vielleicht.
Ja, ist auch ein kleiner Scherz. Ja. Das ist geil, wenn das geil ist, vor allem, dass der Scherz jetzt heute am Donnerstag mega geil ist, weil das erst 5 Minuten alt ist, dass Gauland jetzt Ärger mit dem Finanzamt bekommt, weil er Scheiße gebaut hat, mutmaßlich. Und wenn die Sendung ausgestrahlt wird am Sonntag, dieser Scherz 8 tausendmal schon gemacht wurde von irgendwelchen Freaks bei Twitter, die sich jetzt wieder bemüßigt fühlen zu sagen, dass sie all den Witz viel eher gemacht haben. Ihr kleinen Wichser.
Genau. Und wenn ihr jetzt wieder reflexartig sagt, sag ich doch, das war jetzt zweimal die Woche, das ist nicht gut und so, warte doch erstmal ab, lass uns doch erstmal wieder ein bisschen hier eingrooven. Es ist das neue Jahr, es ist Mitte Januar, Ende Januar, es ist, draußen ist es grau Anfang und Februar. Kalt, Anfang Februar jetzt, ja.
Ich habe gehört, der 24. Januar ist statistisch der Tag, an dem sich die Deutschen am unglücklichsten fühlen. Da sind wir gar nicht so weit von weg.
Nee.
Es kann also jetzt nur noch bergauf gehen.
Wirklich? Hast du das wirklich gelesen?
24. Habe ich wirklich gelesen. 24. Januar ist der Tag, an dem die Menschen sagen, hier an dem Tag fühlen sich die meisten Menschen am unglücklichsten, am 24. Januar.
Fehlt dir manchmal auch in unserer momentanen Zeit oder werden wir leben, der Mangel an Absurdität, den man selber sich erlauben darf, meine ich mal, so generell oder so, ist es alles sehr real. Leben wir gerade in der Zeit des Realismus? Weißt du, was ich meine?
Nee.
Weißt du nicht. Reden wir nächstes Mal drüber. Erkläre ich dir nächstes Mal, Bimmermann.
Ja. Alles klar.
Das war Fest und Flauschig.
Diese Woche, am 2.
Wie nennen wir die Sendung? Wir haben keinen Titel für die Sendung.
Das Leben mit der Konsequenz, Knoblauch gegessen zu haben.
Oh, Alter, das wollte ich dir unbedingt erzählen. Ich habe was Neues entdeckt.
Was denn?
Es gibt Knoblauch, der wird einen Monat oder so in so eine Salzlake eingelegt. Hast du das schon mal gegessen?
So Zehen, eingelegte Knoblauchzehen.
Ja, eingelegte. Und die schmecken wie vorgebratener Knoblauch. Das ist das Beste, was ich seit langem entdeckt habe. Fotografiere ich die gleich mal zu Hause ab. Das wird du als kleine Küchenfee, ne? Wir müssen unbedingt mal schnell wieder eine kulinarische Sendung machen, fällt mir da gerade ein.
Machen wir am Mittwoch einen kleinen Lunchbreak mit Olli und Janni am Mittwoch. Klar. Wir nennen die Sendung Rahmenfix fürs Leben. Rahmen-Fix fürs Leben.
Das ist doch super. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommt auch ihr gut erstmal ins neue Jahr. Versucht euch so reinzugrooven. Wir sind auch noch ein bisschen am Orientieren. Freuen uns, wenn ihr uns die Stange und die Treue haltet. Ja. Love and Peace.
Harmony und wir, ich hoffe, wir haben eine Connection irgendwie weiterhin zueinander. Und wenn nicht, ist eigentlich auch egal. Weil Leben ist ein Kreislauf und fließt. Das ist, irgendwann kommen sie alle wieder. Irgendwann kommen sie alle mal wieder an. Wir auch.
Genau. Macht's gut.
Tschüss, bis nächste Woche.